Doch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 73. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge, denn wir blicken ein bisschen verspätet auf die besten Serien des ersten Halbjahres 2025 zurück. Wir tun dies nicht zu zweit, sondern wir haben einen tollen und sehr kompetenten Gast. Und bevor ich diesen Gast vorstelle, sage ich erstmal Hallo Jan.
Hey Erik, na?
Ja, und dann begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Berlin die deutsche Patin der Serien schlechthin, Serienjunkies, Mitbegründerin Hanna Huge. Hallo Hanna.
Oh, das ist aber eine sehr schöne Antwort. Moin.
Naja, du hast immerhin einen Wikipedia-Eintrag und daraus habe ich gelernt, dass du 2008 bei Serienjunkies eingestiegen bist und für die, die es nicht kennen, das ist ja, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch erzähle, es ist eine Webseite und eine Web-Community, wo man ja über meist große internationale Serien diskutiert und ihr macht auch sehr regelmäßig Podcasts zu diesen Themen und ich glaube, ihr wart ja zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema am Start, kann man das so sagen?
Ich hoffe es, ja, vielleicht sogar noch einen Tick zu früh, ne? Ich meine, damals gab es ja auch noch wenig Serienwerbung oder ähnliches, online war ja auch noch ein bisschen verschlafen. Ich erinnere mich noch, dass ich 2007, kurze Anekdote, sehr knapp, einen Businessplan geschrieben habe und zu einer, ja, ich nenne es einfach, IHK gegangen bin, zu einer nicht kleinen IHK. Es war nicht die in Berlin, es war die aus meiner Heimatstadt und mich zwei ältere Herren angeschaut haben, wen interessieren denn Serien und wen interessieren denn Online-News?
Ja.
deswegen würde ich eigentlich sagen, zu dir, wir waren zu früh.
Okay, aber es war ja schon zur Zeit, als mit The Wire und sowas die horizontal erzählte Serie so zumindest feuilletonistisch total durchgestartet war.
Ja, sie war durchgestartet und Serienjunkies, also interessanterweise Serienjunkies.de hatte schon sehr, sehr viele User und Nutzer. Also ich glaube, wir hatten damals schon über 450.000 Unique User. Deswegen war der Business Case auch sehr überzeugend, meiner Meinung nach. Aber wenn du dich erinnerst, feuilletonistisch, ja, ich würde sagen, bei einer großen Printzeitung fand es statt. Bei vielen anderen war Serie aber noch jahrelang sehr verpönt und sehr weit hinter dem großen Film. Und ich weiß auch noch, dass ich jahrelang dafür kämpfen musste, dass auch ein Sopranos Freitagnachts im ZDF läuft bei uns.
Ja, ja und Netflix und so, die haben ja, glaube ich, 2014 in Deutschland angefangen. Also insofern, das war ja dann auch praktisch erst 6 Jahre nach deinem Einstieg bei Serienjunkies, ne?
Genau, und vorher war es halt eine klassische Datenbank, ne? Also der Gründer damals, Mariano, hatte ja sozusagen sehr viele Serien auch als Datenbank einfach festgelegt. Und deswegen, also 2008, ich bin sehr stolz darauf, dass wir so früh angefangen haben, aber ich würde fast sagen, es war vielleicht ein Tick zu früh. Aber der Google Trust, der besteht hoffentlich noch.
Also letztendlich ist es ja gut ausgegangen. Ich höre, ihr habt so einen ganzen Schwung von festen Mitarbeitern und gehört ja mittlerweile zu so einem größeren Medienhaus. Also es scheint ja irgendwie ein Asset zu sein, was da draußen die Menschen interessiert. Aber wir wollen ja keinen Business-Podcast machen heute, sondern wir wollen über die besten Serien des ersten Halbjahres 2025 reden und ja, wir machen das komprimiert mit einem persönlichen Top-5-Countdown von uns allen dreien. Ihr kennt das vielleicht schon, wenn ihr andere Jahresrückblicke oder Halbjahresrückblicke von uns gehört habt. Wir beginnen auf Wunsch von Hanna mit Jan, dann also mit Jans Platz 5, danach kommt Hannas Platz 5, danach kommt mein Platz 5 und sollte es passieren, dass jemand die genannte Serie höher platziert hat, dann verschieben wir die Diskussion darüber, bis diese höhere Position bei der anderen Person erreicht ist. Insofern könnte es sein, dass wir heute zu dritt entweder über 5 Serien sprechen oder, wenn es keine doppelten und dreifachen gibt, über 15 Serien. Also Jan, dann schieß mal los. Was ist dein Platz 5 bei den besten Serien des ersten Halbjahres 2025?
Das ist aus meiner Perspektive die wunderbare Serie Parallel Me von Jana Burbach bei Paramount Plus Anfang des Jahres gelaufen. 8x45 Minuten. in der eine Schauspielerin, die danach so ein bisschen bekannter geworden ist, vorher so halb bekannt war, Malaya Stern Takedo, eine scheiternde Endzwanzigerin spielt namens Toni, die mithilfe eines Zauberschals so in alternative Existenzen geraten kann, wenn sie darin rippelt. Und dummerweise erweist es sich aber, dass in diesen Existenzen alles mindestens ebenso schlecht funktioniert wie in ihrem aktuellen Leben. Ganz besonders die Freundschaft mit ihrer besten Freundin Larissa Sira Herden spielt hin, die heißt Bea. Und wir durchleben insgesamt 8 verschiedene Alternativleben, in die sie reingerät. Und ich finde, das ist nicht nur eine richtig geile Serie gewesen, sondern es ist auch ein sehr, sehr kluger Kommentar gewesen auf die Multioptionsgesellschaft, in der wir uns befinden, in dem halt alle Leute immer das Optimum herauszuholen glauben zu müssen und dabei aber merken, dass manchmal der Weg, den sie nicht genommen haben, entweder der bessere ist oder der Weg, von dem sie gekommen sind, womöglich auch der bessere ist. Und das ist toll besetzt, so mit Leuten wie David Cross, Ulrich Nöten, Caro Peters und so weiter und ein sehr diverses Ding. Alles in allem fand ich, dass ich wusste nicht, wo ich es einordnen soll. Also diese Plätze 1 bis 5 ist ein bisschen willkürlich, weil das hätte auch genauso gut ein bisschen vorher oder ein bisschen danach landen können. Aber es ist einfach, es ist eine richtig geile Serie, finde ich.
Hast du sie gesehen, Hanna?
Ich habe sie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Folgen gesehen habe, aber ich glaube, ich habe über die Hälfte gesehen. Ich fand es interessant, einfach auch so ein bisschen als Business Case. Ich glaube, es war ja noch eine Paramount Plus Nachzügler, ne?
Genau,
der dann auch irgendwie reingeflutscht ist und keiner wusste, woher der eigentlich noch kam. Also wir hatten
kam von Sky ursprünglich und war tatsächlich die letzte deutsche fiktionale Serie bei Paramount Plus.
Wild. Also ich hatte, wie gesagt, die Serie nicht mehr auf der Liste. Im Endeffekt hatte ich sehr große Erwartungen, weil ich auch so ein Freund bin von so Butterfly Effect und Sliding Doors, ne? Wer sich noch an Gwyneth Paltrow erinnert von damals. Ich mag solche Geschichten und ich finde es selber auch eine spannende Frage. Zum Beispiel auch heute, hätte ich heute die S-Bahn verpasst, was dann passiert wäre, ne? Die große Frage aller Fragen. Ich fand im Endeffekt von den Folgen, ich meine, ich habe 5 gesehen. Ich bin nie so richtig reingekommen. Vor allem hatte ich, glaube ich, große Probleme auch mit den Charakteren. Ich weiß, der Anfang, der ist mir noch sehr gut in Erinnerung, wo es um, sie ist, glaube ich, so eine Business Lady, ne? Irgendwas im Ausland, meine ich. Und ich hatte das Gefühl, also ich kaufe diesem Charakter das einfach nicht ab. Und ich habe generell auch ein Problem, wenn Frauen Ü30, ich glaube, sie ist so 30, ne? 31, irgendwie sowas, Anfang 30. Ich habe immer das Gefühl, die benehmen sich wie 16-Jährige. Und es wundert mich so manchmal, keine Ahnung. Also ich bin dann immer verwirrt. Ich fand die Geschichte mit der Partnerin oder Freundin wahnsinnig schön. Auch da die Surfschule in Bali und Co. Also das fand ich alles super cool und mochte das auch. Oder ich glaube, in Thailand ist sie dann ja auch Sängerin und Co. was. Also kreativ auf jeden Fall und abwechslungsreich, variantenreich. Was die Charakterzeichnung anging, war ich doch ein bisschen enttäuscht und bin einfach wirklich nie reingekommen in diesen Charakter.
Was war denn 16 an der, wo du gesagt hast, dass es dir öfter so vorkommt, als würden Frauen so in den 30ern oder in den späten 20ern wie Teenager dargestellt? Was genau war das?
Gott, das kriege ich, weiß gar nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege. Die lief ja auch recht früh im Jahr, ne? Wann lief die? Im Jahr,
ja.
Im Februar?
Sowas.
Ich erinnere mich, dass, also wie gesagt, ich habe ja, bevor ich sie Angels gegründet habe, auch, sage ich mal, im Business-Umfeld gearbeitet. Ich hatte jetzt nicht einen solchen Pitch vor mir, aber ich musste auch schon sehr oft pitchen vor auch solchen, sage ich mal, solchen Gruppen. Und ich fand es sehr unprofessionell, wie sie sich da verhalten hat. Und das sollte natürlich auch Teil der Geschichte sein, ne? Keine Frage, das ist mir schon bewusst. Aber mich verwirrt es halt immer, auch wenn Frauen, speziell Frauen, Ü30 oder um die 30, auch im Umgang mit ihren Eltern oder auch Freundinnen, wenn die so agieren. Und wie gesagt, da bin ich vielleicht entweder zu alt oder es ist vielleicht auch eine andere Generation. Ich weiß es nicht. Aber so ganz genau, da müsste ich mir, glaube ich, nochmal 1-2 Folgen anschauen, um dir dann exakt zu sagen, welche Charakter... Traits da irgendwie mich so negativ stimmen.
Ich weiß aber, was Hanna meint. Also die Serie ist nicht besonders erwachsen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Charaktere da an ein vielleicht eher jüngeres Publikum, also so Coming of Age, Young Adult, na, Young Adult ist vielleicht ein bisschen zu jung, aber also ich glaube, so jetzt ältere Leute oder so an klassischen Dramen interessierte Menschen, das war jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe der Serie. Ich bin auch eher bei Hannah, bei Parallel Me als bei Jan. Ich meine, ich habe es damals auch, als wir den Podcast darüber gemacht haben, gelobt und ich muss sagen, am Anfang fand ich die ziemlich schlimm, die Serie, aber ich bin dann irgendwie reingekommen, weil ich die Geschichte und die Konstruktion, also was Hanna meinte, ne, diese Butterfly-Effekt-Sachen, die da so drinstecken, dann irgendwie ganz interessant fand mit dem Verlauf der Serie. Aber Charakterzeichnung, Dialoge, war jetzt nicht High-End in meinen Augen. War trotzdem eine unterhaltsame Serie.
Ja, ich wollte aber trotzdem doch nochmal ganz kurz diesen Geschlechterfragenfaden durchschneiden, also zumindest aus meiner Perspektive, weil ich nicht glaube, dass es ein weibliches Problem ist oder ein Problem der Darstellung weiblicher Charaktere, sondern der Millennials allgemein, dass denen immer so unterstellt wird, dass die permanent nur prokrastinieren und nicht so richtig was auf die Kette kriegen und irgendwie 1000 Optionen offen haben, aber keine davon richtig konsequent durchziehen. Ich glaube, das ist tatsächlich endlich mal eine Frage, die nicht geschlechterspezifisch gestellt wird in der Fiktion, sondern generationsspezifisch gestellt. Deswegen Ich glaube, Boys in dem Alter, in dem diese Toni ist, die kommen in der Regel sehr, sehr viel schlechter weg. Das sind nämlich meistens richtige Chaoten, die überhaupt gar keine Richtung haben. Und das hat, ich wollte das nur von der Geschlechterfrage ein bisschen lösen, dass es eher eine Frage der Millennials ist und nicht so sehr von Frauen oder Männern, wie die gehandhabt werden in solchen Fiktionen.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich stelle mir beide Fragen. Ne? Ist es wirklich eine Altersfrage oder ist es eine Mann-Frau-Frage? Ich finde, dass leider in letzter Zeit Frauen oft so dargestellt werden. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hast du recht. Wir haben auch viele Männer, so über 30, ne, die da so sind. Im Endeffekt, wie gesagt, finde ich das Thema ja spannend. Also ich kann ja nicht sagen, dass ich mit 30 schon irgendwie alles wusste und irgendwie mit 25 schon alles auf der Kette hatte, wie du sagst. Aber im Endeffekt war es mir hier doch ein bisschen zu dünn und es ging mir auch so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, wie Erik sagt, auch was die Dialoge anging. Also besonders tief oder emotional erwischt hat mich die Serie leider nicht.
Toll, ist ja gleich eine Front aufgebaut hier. Macht nur weiter so.
Aber sie hat Jan erwischt und das ist ja auch völlig legitim und ich kann es auch nachvollziehen. Hanna, was ist denn deine Nummer 5?
Ich habe eine Serie mitgebracht, die, wie ich vermute, bei vielen eventuell gut, aber vielleicht bei einigen auch schlecht angekommen ist. Und zwar aus dem Januar, American Prime Evil. Eine Netflix-Serie mit 6 Folgen im Wilden Westen. Wir sind 1857 in Utah, soweit ich mich erinnere. Es geht um eine junge Mutter oder eine Mutter, die mit ihrem jungen Kind nach Kalifornien reisen will und mit einem Trapper zusammengespielt von Taylor Kitsch. Sie ist Betty Gilpin. In allerlei Konflikte, Ärger und Co. gerät. Und es ist knüppelhart. Es ist, ich glaube, es ist auch sogar ein 18er, würde ich vermuten. Es ist nichts für Leute, die wirklich keine Gewaltszenen ertragen können. Ich glaube, so habe ich Western auch noch nicht gesehen. Ich glaube, da kann auch Fans von 1883 können da auch nochmal einpacken gehen. Das ist wirklich ein anderes Level. Es sieht super aus. Es ist sehr gritty, sehr düster, sehr schmutzig. Man erinnert sich so ein bisschen vielleicht auch an Deadwood von damals. Und ja, es hat kein Happy End, beziehungsweise, wenn ich das spoilern kann, also kein, glaube ich, erwartet man auch nicht bei der Geschichte. Es geht auch um Mormonen. Es ist teilweise auch eine wahre Geschichte mit dabei, die aber sozusagen umgespinnt wurde für die Serie. Und mich hat die komplett gehuckt. Also ich fand es äußerst spannend. Ich fand, da sind ja auch natürlich Klischees drin, die bedient werden. Und auch die Charaktere bleiben etwas dünn, wobei ich immer denke, oh Gott, die müssen ja auch überleben. Und ich fand das fulminant. Und das halt für mich war wirklich ein absolutes Highlight im Januar.
Also, Hanna, erstmal haben Jan und ich auch diese Serie sehr gelobt in unserem Podcast. Wir haben einen Podcast darüber gemacht. Und in meiner Blase von Menschen, ich habe noch so eine Blase mit alten Schulfreunden, da bin ich der Einzige, der irgendwas mit Fernsehen und Serien zu tun hat. Da hat das eine ganz große Welle gemacht. Das haben sich ganz viele Leute angeguckt. Also ich weiß, dass viele Leute die Serie mochten. Und ich glaube, eigentlich auch die Kritiken waren vielleicht so ein bisschen gespalten, aber es gab auch viele Fans, glaube ich, ne, bei den Kritikern. Und scharfe Gegner. Kommen wir zu meiner Nummer 5. Ich weiß nicht, ob Jan sie irgendwie auch in seiner Liste hat. Ist eine kleine Serie, ist eine deutsche kleine Serie, und zwar Marzahn Mon Amour. Ist in der ARD-Mediathek zu finden. Seit 14. März, glaube ich, sind so 6x25 Minuten und ist die Geschichte nach Katja Uskams, ja, wohl autobiografisch oder teilbiografischem Buch, das heißt auch Marzahn Mon Amour, und es erzählt von einer Journalistin, Schriftstellerin, die wegen Geldknappheit, ja, und auch weil sie eine Trennung erlebt, so Mitte 40 ist sie als Fußpflegerin im Berliner Plattenbau Viertel Marzahn anheuert, und Jördis Triebel spielt diese Figur, und ja, das ist so eine ja, melancholische und doch lebensbejahende Serie über jemand, der ein neues Leben entdeckt, indem sie da eben ja alten Leuten die Füße macht. Und in jeder Episode, es gibt auch so eine durchgängige Handlung, lernt man halt irgendwie so alte Menschen kennen, die dort ja irgendwann vielleicht noch in den 70ern mal eingezogen sind und jetzt auf ihr Leben zurückblicken. Und ich fand das unglaublich anrührend. Es ist ganz toll geschrieben und gespielt von diesem ganzen Ensemble. Es schafft etwas ganz, ganz Seltenes, zumindest in Deutschland ganz, ganz Seltenes, nämlich das ist irgendwie eine Serie, die irgendwie melancholisch ist und trotzdem nicht rührselig oder klischeehaft. Hanna, hast du sie gesehen?
Ja, ich finde es wahnsinnig schön, dass ihr auch mal Salmon Amour mit dabei habt. Ich habe sie auch gesehen. Ich habe, glaube ich, persönlich einfach ein großes Problem damit, dass momentan, finde ich, sehr viele Serien auf dem Markt sind, die meiner Meinung nach so eine Art nostalgische Berlin-Verklärtheit irgendwie mir zeigen. Und ich glaube, der beste Vertreter, den wir auch davon hatten, war irgendwie so ein Späti, in Anführungsstrichen, wo wir dann irgendwie Spätis sehen, die es also in Friedrichshain, wo ich seit 17 Jahren wohne, natürlich noch nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es sie auch noch irgendwo in Berlin. Aber so dieses, ach, wie cool ist doch das alte Berlin, was jetzt irgendwie gentrifiziert ist und langsam verschwindet. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt nochmal die Serien dazu kommen, die das irgendwie erzählen wollen. Und bei Mama Zahn, Mon Amour, basierend auf einem Buch, auf sehr erfolgreiches Buch, habe ich das Gefühl, dass dann doch auch sehr oft so auf die Berliner Klischee-Tränendrüse gedrückt wurde. Und dann wurde sehr einfach darauf geachtet, dass so dieser sehr starke Berliner Dialekt gesprochen wurde. Alles war irgendwie so schön. Natürlich sind da auch kritische Momente drin, das verstehe ich. Und ich kann verstehen, warum die Serie Spaß macht und warum man sie sehr mochte. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Und ich vermute fast auch, dass es so ein bisschen mit dieser Verklärung zu tun hat, die mich momentan ein bisschen stört in deutschen Serien, was Berlin betrifft.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich für die Süddeutsche Zeitung war, die haben öfter mal so die Serie in der Woche drin. Und da habe ich dann unter der Frage heimliche Hauptdarstellerin habe ich die Füße genommen, weil das tatsächlich weil das unglaublich raufzoomt auf etwas, was normalerweise so ein bisschen rausfällt aus der Gesellschaft, gerade dann, wenn es halt nicht in schönen String-Stilettos steckt und gut pedikürt ist. Und es hat sich unglaublich liebevoll, finde ich, damit so auf den Boden der Tatsachen begeben. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen dieses metaphorische Konzept, das dahinter steckte, dass sie genau das, was halt irgendwie schon seit Jahrzehnten durch dieses Viertel durchläuft, nochmal so wirklich unter die Lupe genommen wird und so als Analogie gezeigt wird, was macht das eigentlich mit den Menschen in diesem raffen Viertel zu leben. Und ich fand das auch tatsächlich sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr empathisch, wie sie es gemacht haben. Du hast aber schon auf jeden Fall recht, Hanna, dieses Berlin-Verklären der Eigenheiten und Besonderheiten der Menschen, die dort leben, das ist, glaube ich, fast schon zu einer eigenen Kunstrichtung geworden. Die wird ein bisschen überprononciert.
Dann lass uns nicht weiter darüber reden, weil letztendlich, ob man etwas anrührend findet oder klischeehaft, ist dann auch teilweise ein schmaler Grat. Lass uns einfach weitermachen mit der Nummer 4 von Jan.
Da habe ich glaube, das hatte ich Hanna vorher noch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, zufällig, also da, als meine Liste noch gar nicht feststand, das ist die Serie Soviet Jeans aus Litauen. Ist ein bisschen History-Tainment, in dem sich so im Jahr, glaube ich, es war so 79, also auf jeden Fall Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo sich so ein ganz süßer Kostümbildner namens Renas mit so kleinen Schmuggeleien durch den lettischen Spießersozialismus wurstelt, bis er sich in die finnische Gastregisseurin Tina verliebt an dem Theater, an dem er arbeitet. Und daraufhin ein bisschen huschusch die Handlung übersprungen, in der Psychiatrie landet, wo er dann sowas wie einen schwungvollen Jeanshandel aufbaut. Und das ist aus meiner Perspektive so eine ganz, ganz fabelhafte kleine Milieustudienperle, die einerseits so vom Irrsinn disruptiver Diktaturen wie der osteuropäischen zu der Zeit, also der kommunistischen in Litauen und Umgebung handelt und andererseits aber eben auch so das Beharrungsvermögen der Menschen darin skizziert, also wie sie es schaffen, mit diesem Irrsinn irgendwie zurechtzukommen und gleichzeitig einfach ihren Alltag zu gestalten und dabei durchzukommen, mehr oder weniger. Und das ist dadurch gleichzeitig dann noch so eine Ode an die Freiheit, die diese Serie kennzeichnet. Über 8x55 Minuten, sehr, sehr lang, fand ich. Aber trotz der Länge habe ich sie unglaublich gerne durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr beide so auch, Erik hat sie auf jeden Fall gesehen. Du hast sie dann auch irgendwie noch gesehen, Hanna?
Ja, nochmal vielen Dank, dass du diese Serie mitgebracht hast. Als ich das las, dachte ich so, ach, was ist das denn jetzt wieder für etwas? Ich hatte davon noch nie gehört vorher. Und dann bin ich eingestiegen jetzt in den letzten Tagen in der Arte-Mediathek in diese lettische Serie und war begeistert. Es ist wirklich bezaubernd. Diese Mischung aus Humor und dann doch auch sehr ernsten Momenten, wo wir wirklich auch realisieren einfach, wie es ist und wie schwierig es war und wie ernst es auch werden kann, wenn man in einem solchen totalitären Staat auch agiert. Es ist wirklich bezaubernd. Ich habe jede Minute genossen. Mir fehlen noch 4 Folgen. Ich bin genau in der Hälfte. Und ich freue mich auch schon darauf, jetzt im Urlaub bald hoffentlich die letzten 4 Episoden nachholen zu können. Denn ich finde, das hat eine Leichtigkeit, einen Charme, einen ganz bezaubernden Hauptdarsteller, wo ich auch anfangs dachte, oh Gott, was soll ich jetzt diesem Typen folgen, der irgendwie so sich so toll findet und irgendwie alles klappt und jeden irgendwie um den Finger wickeln kann. Aber da ist auch so viel drin in diesem Charakter und er spielt es auch so bezaubernd. Alle Nebencharaktere sind bezaubernd und Hauptcharaktere. Ein ganzes eigentlich Ensemble-Cast, was da irgendwie zu Sprühen gerade schafft auf der Leinwand. Also ich bin begeistert von Soviet Jeans. Vielen, vielen Dank, dass ihr die mitgebracht habt oder besprochen habt, denn sie war bei mir komplett untergegangen.
Kommen wir zum 4. Platz von Hannah.
Mein Platz 4 ist eine Serie, die auch sehr viel Kritik mit sich bringt, und zwar The Last of Us Part 2. Und zwar also die 2. Staffel von The Last of Us, die große HBO-IP, basierend natürlich auf einem Computerspiel, wo wir diesen ganzen Shitstorm schon 2020 endlich durchlebt haben. Also ich bin auch Gamerin, ich habe das 2. Spiel auch 2-mal gespielt. Großer, großer Fan der Reihe und hatte aber auch meine Probleme mit der Storyline, damals schon beim 2. Game. Und jetzt natürlich auch ähnliche Probleme bei der 2. Staffel der Serie. Und ich verstehe auch wirklich, dass viele Leute da auch Probleme mit hatten. Aber ich kann nicht verhehlen, wie sehr mich diese Charaktere, diese Welt und einfach diese Serie insgesamt einfach sehr weiterhin bewegt. Also wir haben ein Wahnsinns-Event irgendwie gleich in den ersten beiden Folgen. Wir haben dann eine junge Ellie, die mit ihrer Partnerin oder bald Partnerin Dina da auf einen Roadtrip geht, auf einen Rachefeldzug, muss man ja so sagen, wo mich aber auch emotional das wirklich abgeholt hat. Und dann haben wir in der 6. Episode der Staffel einen Rückblick, der sehr, sehr ähnlich im Game auch so stattgefunden hat und mich wieder zu Tränen gerührt hat. Und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich jemand, der selten weint bei Serien oder Filmen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte ich immer noch weinen. Und dass sie das überhaupt schaffen, also diese Emotionen auch in mir auszulösen und einfach, dass ich so gespannt bin, auch wie es weitergeht jetzt. Wir haben natürlich auch einen riesen Cliffhanger am Ende. Wir werden nachher nochmal die Perspektive ändern. Das hat mich wirklich umgehauen. Also ich sehe alle Kritik, ich verstehe die Kritik, aber hat einen sehr warmen Platz bei mir in meinem Herzen und Platz 4.
Also es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir über Last of Us sprechen, weil das ja natürlich einer der größten Serienstarts im ersten Halbjahr war. Und es ist auch deswegen interessant, weil Jan, glaube ich, nie so viel mit der Serie anfangen konnte. Und bei mir war die erste Staffel meine Top-1-Serie des damaligen Jahres. Was war es? 23 oder 22? Weiß gar nicht mehr.
Also sie kriegt auf jeden Fall ein Sternchen, weil sie sich traut, den Game-of-Thrones-Move zu machen und eine tragende Hauptfigur sterben zu lassen zwischendurch. Also für die paar Leute, denen man jetzt noch was spoilern kann. Das finde ich super mutig und das hat mir auch gefallen an der Serie. Ansonsten war ich da nicht drin. Bin ich reingekommen.
Und ich habe sie aber jetzt, die 2. Staffel, nicht mehr in meiner, auch nicht in meiner erweiterten Top 5, weil ich tatsächlich enttäuscht war von der 2. Staffel. Also mir haben eigentlich nur die beiden Folgen mit Pedro Pascal, oder waren es 3, gefallen. Ich fand sie immer mehr hinten raus eigentlich, also ich habe immer mehr das Actionspiel vor mir gesehen. Ich bin kein Gamer, Jan ist auch kein Gamer, muss man dazu sagen. Also dieser faszinierende Roadtrip und diese faszinierende Welt von der ersten Staffel, die mich total in Bann gezogen haben, habe ich in der 2. Staffel nicht mehr gespürt. Aber es würde mich interessieren, Hannah, was dich gehuckt hat, weil das war genau mein Problem, dass mich die 2. Staffel nicht mehr gehuckt hat.
Doch, mich schon. Also ich fand auch, dass die Action-Episoden auf jeden Fall die schwächsten waren. Bin ich auch generell einfach kein Freund davon. Ich glaube, sie mussten sie so ein bisschen bringen, weil wir ja auch so eine Zweiteilung haben, einfach bei den Fans von The Last of Us. Also die in Anführungsstrichen Reddit-Gamer-Bros in Anführungsstrichen, die mögen natürlich die Action-Szenen und werden dann natürlich, und die sind natürlich auch fantastisch umgesetzt. Also riesen Zombie-Horden und überfallene Städte und ich weiß nicht was. Auch sehr gruselig teilweise. Und dann gibt es natürlich Leute, wahrscheinlich eher wie wir, die dann eher die emotionale Ebene mögen und vor allem auch den Aftermath von diesen Action-Szenen. Und ich finde, da ist die Serie auch extrem stark. Und ich habe das Gefühl, dass Druckmann und Mason, die beiden Showrunner, einfach beide befriedigen müssen. Ne? Solche wie wir und natürlich die anderen da draußen. Und das, glaube ich, führt manchmal auch zu dieser sehr, dass die Serie auch ein bisschen unrund wirkt dadurch.
Ja, kommen wir zu meinem Platz 4 und vielleicht kriege ich jetzt auch gleich einen Shitstorm ab von Hanna, weil es schon wieder eine Berlin-Serie ist, eine deutsche Serie. Und es ist auch eine Serie, wo ich damals schon, als wir den Podcast darüber gemacht haben, Verrisse in der Zeit und auch in der FAZ gefunden habe. Und trotzdem, als ich jetzt zurückgedacht habe, was mich am meisten emotional bewegt hat, wo ich immer wieder dran zurückgedacht habe, wenn ich über Serien aus dem ersten Halbjahr nachgedacht habe, kam immer wieder bei mir The Next Level hoch zu finden. Eigentlich in der ARD-Mediathek, aber komischerweise, als ich heute geguckt habe, war es nicht da. Ich weiß nicht, ob es mit der Uhrzeit zu tun hat. Man kann sie definitiv bei Apple und Prime ausleihen. Die ist am 24. Januar gestartet, 6x45 Minuten. Ja, und das ist eine Serie, wo man gar nicht so leicht sagen kann, was sie überhaupt für ein Genre bedient. Das ist irgendwie auf der einen Seite so ein Kriminalfall, weil es um die ja wahre Geschichte, was ich damals, als ich es gesehen habe, gar nicht wusste, des Todes von so einer jungen amerikanischen Touristin im Berghain nach so Drogenkonsum ging. Das hatte wohl so ein bisschen eine Welle gemacht, auch journalistisch. Es geht aber auch um die Reporterin Rosa Bernhardt, gespielt von Lisa Vicari, die diesen Tod untersucht, die arbeitet halt bei so einer Zeitung. Es geht aber auch um ihr Verhältnis zu ihrem Freund und zu so einer komischen, mysteriösen Gestalt, so einem ostdeutschen Immobilieninvestor, der von Jens Harzer gespielt wird. Und letztendlich ist es so ein Berlin-Porträt, auch und so ein Zeitporträt, und ich glaube, die Kritiker wussten selbst nicht so genau, wie sie es einordnen sollten. Und was mich daran so fasziniert hat, war, dass das Ganze extrem unkonventionell erzählt wird. Nämlich, du hast den Eindruck, du wirst in so eine Handlung reingeworfen, keiner stellt dir die Charaktere vor, du musst sie dir mit der Zeit erschließen, ergründen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich entweder noch nie oder zumindest seit langer Zeit nicht mehr eine deutsche Serie gesehen habe, die so merkwürdig war und trotzdem irgendwie immer so Spuren ausgelegt hat, wo ich dachte, ich will wissen, was es damit auf sich hat. Hanna, wirst du mich jetzt schimpfen oder was machst du?
Ja, bei Next Level, ich gebe euch recht, dass es, finde ich, eine Serie ist, die sehr interessant einfach war, die jetzt auch nicht irgendwie, ich kann die auch gar nicht irgendwie so verorten, wo ich sie hintun würde oder vergleichen mit anderen Serien. Also sehr ungewöhnlicher Stoff sowieso, sieht ungewöhnlich aus. Wir haben jetzt nicht das verklärte Berlin, sondern eher so ein kühles, kaltes Berlin. Wirklich auch sehr ansehnlich umgesetzt. Einen interessanten Charakter, genau wie du sagtest. Und trotzdem hat mich die Serie irgendwie nicht gepackt, dass ich weiterschaue als 3 Episoden, weil ich fand sie dann doch sehr zäh erzählt und auch sehr, sehr langsam, sehr dröge. Und das macht mir eigentlich nichts. Also ich kann auch langsam erzählte Serien gut ertragen. Hier bei Next Level war ich dann aber doch nicht hooked genug an den Charakteren oder der Storyline, als dass ich die Langsamkeit in Kauf genommen hätte. Für mich leider hat es nicht funktioniert und es ist so eine, ja, ich glaube, weißt du, wie du sagst, Jan, eine 3,5 Serie von 5 kann man gucken. Jetzt, wenn ihr drüber redet und sie so hoch eingeordnet habt, würde ich gerne fast weiterschauen und wissen, wie es eigentlich aufgelöst wird, auch sozusagen jetzt der echte Case, aber ja, es ist für mich kein Highlight gewesen in diesem Jahr.
Aber wir hatten es auch besprochen, Erik, ne?
Oder? Wir hatten es besprochen und mich hat es tatsächlich immer mehr reingezogen. Also ich habe am Anfang noch gedacht, ey, sag mal, was ist denn das? Der Drehbuchautor ist ja dieser Alexander Osang, der irgendwie, keine Ahnung, sich ein ganzes Regal mit Egon Erwin Kischpreisen zu Hause vollstellen kann. Also jemand, der ein klassischer, hochdekorierter deutscher Journalist, also wo man jetzt erstmal denkt, der kann schreiben. Aber ich glaube, drehbuchmäßig war es, glaube ich, sein Debüt. Und ich dachte in den ersten 2 Folgen, ja, was willst du uns denn eigentlich erzählen? Aber dann, als das sich so langsam herauskristallisiert hat, habe ich gedacht, geil, jemand erzählt mal anders eine Serie. Lässt sich Zeit. Also ich gebe dir recht, Hanna, das war wirklich sehr langsam erzählt. Aber mich hat das irgendwie gehuckt, weil ich dann irgendwann haben mich die Leute interessiert und natürlich auch diese Journalistin, diese von der Lisa Vicari da gespielt wird, ist ja auch so eine Figur, die nicht kein reiner Sympathieträger ist, wo ich dann, die benimmt sich dann auch teilweise so ein bisschen arschig, so auch ihrem Freund gegenüber und so, und ist auch so ein bisschen so die klassische Journalistin, die dann so auch so ein bisschen ihre Werte teilweise dann auch verkauft für eine gute Story und so. Aber alles so ein bisschen schwingt so mit, so subtil. Und also diese Figur fand ich wirklich, hat mich wirklich interessiert. Aber auch natürlich, gut, was Jens Harzer spielt, ist halt immer meistens ganz interessant. Die Figur war auch faszinierend. Es gab sicherlich auch ein paar schwächere Figuren, oder aber auch dieser Vater, dieser amerikanische Schauspieler, der von der Toten, fand ich auch super. Also ich habe da einige Figuren gehabt bei The Next Level, wo ich sehr gut andocken konnte emotional, die mich interessiert haben.
Ja, neigt ein bisschen zu überzeichneten Charakteren. Ich finde auch die Geschichte tatsächlich interessant und ich finde auch die Ästhetik sehr, sehr anziehend, aber also auch gerade dieser Jens Harzer Typ, das ist so ein ehemaliger Linksradikaler, der jetzt irgendwie so zum Ultrakapitalisten geworden ist, aber gleichzeitig noch ein bisschen mit seiner Vergangenheit struggelt und versucht da so einzelne Items draus zu konservieren. Die habe ich ihm gar nicht abgekauft. Ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat, aber den Chefredakteur von ihr, so einen Verranzten, der auch in so einem Resopalbüro hängt, Kette raucht und irgendwie immer so ein bisschen leicht von Hektik und Kaffee zerfressen ist. Ich habe so einige von diesen Archetypen, habe ich den einfach nicht abgekauft und hatte das Gefühl, das sind einfach nur so Platzhalter für eine bestimmte Richtung, die Handlung einnehmen soll. Aber die hatte schon auch, also die hatte was Anziehendes, die Serie. Mhm. Vielleicht auch gerade wegen der Langsamkeit hatte sie was Anziehendes, weil sie einen nicht permanent mit sowas überwältigen wollte. Mit Tempo oder so. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie ich sie damals fand, tatsächlich, aber wenn ich mich jetzt so dunkel dran erinnere, hat sie, glaube ich, eher sowas wie 3,5 von 5 Sternen bei mir bekommen.
So, wir kommen zu Jans Platz Nummer 3. Was hast du denn da, lieber Jan?
Da würde es mich nicht wundern, wenn zumindest Erik das Ding vorher, also auf den Plätzen 1 bis 2 oder seiner 3 platziert hat. Das ist Dope Thief. Apple-Serie 8x45 Minuten, geht um die beiden Kleinganoven Ray und Manny, die so als DEA, also Drogendezernatsbeamte verkleidet, andere Kleinganoven ausnehmen, bis sie, wie man so schön sagt, an die Falschen geraten und so ein bisschen im Gleichschritt mit ihrer Heimat Philadelphia immer tiefer und tiefer in die Scheiße abrutschen. Und das wird gespielt von Wagner Moura, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, den wir aus Narcos kennen, und Brian Tyree Henry, den wir aus Atlanta kennen und da beide so ikonische Rollen spielen, die das Paperboy. Und die machen das mit so einem fatalistischen Optimismus. Das ist so eine ganz absurde Art und Weise, wie sie das spielen. Also gleichzeitig immer so der Zukunft zugewandt und zutiefst deprimiert von der Gegenwart. Und es ist, wie gesagt, 8x45 Minuten eigentlich eine permanente Eskalationsspirale, die manchmal auch so fast ein bisschen in sowas Guy Ritchie-artiges gerät, wo halt wirklich also auch diese kriminelle Energie und Gewalt sich wirklich Bahn bricht auf eine Art und Weise, die schwer erträglich ist. Und aber trotzdem bin ich da wirklich bis zur allerletzten Minute richtig dran kleben geblieben und weiß nicht, ob es daran lag, dass der Showrunner Ridley Scott war oder dass es nach einem Tatsachenroman kreiert wurde, aber ich fand es war eine richtig, richtig tolle Serie.
Ja, ich habe sie damals gesehen, als sie rauskam, weil ich dann doch immer sehr großes Interesse habe, welche Serien Apple TV Plus rausbringt. Also es gibt ja auch so den Satz in der Branche, dass man sagt, ne, Apple ist das neue HBO, ne? Kann man auch diskutieren, ob man das für wahr oder unwahr hält. Und ich fand, es war sehr gut gemacht, es hatte tolle Schauwerte, auch dieses, es war ungewöhnlich. Also ich war am Anfang auch überrascht, was wir da sehen für eine Storyline, ne? Dass sie ja auch dann so vorgeben, ne? Die EA-Agenten zu sein und ähnliches. Also ich fand, da waren schlaue Dinge mit bei, die ich jetzt noch nicht vorher gesehen hatte oder mich nicht erinnern konnte, sie gesehen zu haben. Mich haben so ein bisschen einfach diese Geschichten im Drogenmilieu, zwei Männer, die es irgendwie schaffen wollen, die was bringen wollen, hat mich jetzt nicht so abgeholt. Aber nicht, weil ich es schlecht fand oder weil es schlecht geschrieben war oder schlecht gemacht war. Einfach, weil ich, glaube ich, in der Zeit, als sie lief, nicht in der Stimmung war. Also ich finde es wahnsinnig schön, dass ihr sie mitgebracht habt, denn ich glaube, die möchte ich auf jeden Fall nochmal zu Ende schauen. Mich hat sie am Anfang des Jahres nicht abgeholt und ich bin nicht jetzt aus privatem Interesse dran geblieben.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Hannas Nummer 3.
Oh je, also ich glaube, das ist die gewagteste Platzierung, die ich heute mit habe. Und zwar würde ich gerne über eine Serie reden, über die ich noch gar nicht geredet habe, und zwar Chopper. Ah.
Okay, das finde ich total interessant, dass du die drin hast.
Die hatten wir mal ganz kurz angeteasert, aber ich habe gar nichts davon gesehen. Es tut mir mittlerweile fast leid, weil ich viele Leute jetzt schon getroffen habe, die sehr mögen. Erzähl doch mal, worum es geht und wo man die Serie sehen kann, Hanna.
Genau, Chapel ist eine ZDF-Neo-Produktion, auch gerade in der ZDF-Mediathek, obwohl man darf ja Mediathek nicht mehr sagen, also bei ZDF, glaube ich, muss man jetzt eigentlich sagen, wenn es so
bei um uns darf man noch Mediathek geht. Sagen.
Und es wird und es wird Chapel geschrieben, also T-S-C-H-A-P-P-E-L. Ich kannte den Ausdruck nicht. Anscheinend ist das irgendwie aus Baden-Württemberg, aus dem Süden vor allem, kommt dieser Ausdruck für so irgendwelche ja, Deppen in Anführungsstrichen oder junge Menschen, die null Plan haben vom Leben und irgendwie immer irgendwelchen Mist bauen. Das ist wohl ein Chapel. Und es spielt auch in Baden-Württemberg. Ich muss Untertitel anmachen, sorry. Ich bin jemand, der auch bei Bayerisch meine Probleme hat. Und es wird sehr, sehr stark sozusagen auch Dialekt gesprochen, was aber so schön ist. Denn es spielt auf dem Land. Es geht um einen jungen Carlo, der irgendwie gerade nicht so genau weiß, was er anfangen soll. Da passiert auch sehr viel was sozusagen, wo er Scheiße gebaut hat. Deswegen kann er nicht mit seiner großen Liebe eigentlich nach Australien, sondern bleibt mit seinen Kumpels irgendwie da in dem kleinen Dorf hängen. Und jede Folge passiert eigentlich irgendwie was. Ich finde die Episodentitel auch relativ amüsant. Da merkt man auch, ich finde, da steckt so ein bisschen mehr drin, als man denkt. Also da ist zum Beispiel Papa, Tante, Sportplatz, Tante in Klammern. Da ist 1000 Jahre hinter Vorderbach, so heißt der Ort. Wir haben aber auch hier, ich weiß, es ging um einen Job, da ging es, glaube ich, um das trojanische Scheißhaus. Also der Humor ist eher ein bisschen derb, wofür ich auch manchmal gut zu haben bin. Und es ist einfach wahnsinnig charmant. Das ist jetzt nicht sonderlich deep oder so, aber die Folgen haben, finde ich, ein wunderschönes Tempo, was, finde ich, wir Deutschen in Comedy selten schaffen, was, finde ich, vor allem von Schnitt, Regie und auch der Musik abhängt. Und ich finde, da passt alles wunderbar. Ich finde den Hauptdarsteller wahnsinnig charmant, weil das eigentlich auch so ein 0815-Typ ist. Also der ist jetzt nicht besonders stark oder besonders cool oder irgendwas. Es ist wirklich einfach so ein normaler Junge von nebenan, in Anführungsstrichen. Überhaupt kein eigentlich besonderer Charakter, aber dadurch finde ich auch besonders.
Wie heißt der nochmal? Hast du das,
die Familie.
Hast du das notiert? Ich habe den nämlich vergessen, den Hauptdarsteller.
Carlo heißt der Charakter. Ich habe mir seinen Namen leider nicht gemerkt. Ich habe aber, ich weiß, dass er zum Beispiel selber nicht aus Baden-Württemberg kommt und den Dialekt gelernt hat. Was ich erstaunlich finde. Also wie gesagt, nicht, dass ich es beurteilen könnte, aber für mich klingt das, also ich habe auch mit Leuten aus der Gegend gesprochen und die meinten, das klingt wirklich relativ gut, was er da abliefert. Und aber vor allem diesen Ensemble-Cast mag ich so gern. Also auch die Nebencharaktere. Auch eine Serie, wo du, finde ich, in der Comedy auch in Folge 1 schon reinkommst, was ungewöhnlich ist. Eigentlich brauchst du ja immer so 3-4 Folgen, bis du eigentlich bei Comedies irgendwie so auch lachen kannst. Ging es mir komplett anders. Und wahnsinnig schöne so Sommermomente. Wir haben dann irgendwann, bauen sie aus so einer Scheißgrube irgendwie einen Pool. Und wie gesagt, das ist kein Anspruch und gar nichts. Das sind einfach runde, sweet, süß erzählte deutsche Comedy, wo man mal ein bisschen lachen, ein bisschen schmunzeln kann und wo man einfach so wunderschönes Dorffeeling hat, was eigentlich jetzt nicht besonders deep ist. 24 Minuten die Folgen, super Pacing, super getaktet, interessante Gastdarsteller tauchen auf.
Ich bin ja jetzt nur der Einzige.
Tatsächlich an der.
Ich bin ja jetzt nur der Einzige, der die Serie gar nicht gesehen hat. Aber vom Grundgenre her, also du sagst jetzt immer Comedy, ist es schon so eine Coming-of-Age-Geschichte, oder?
Genau, es ist eine Comedy mit halt einem Jungen, der irgendwie 19 im Alter ist, der entwickelt sich jetzt gar nicht mehr so viel, würde ich sagen. Es geht mehr so, wie er mit seinen Freunden rumhängt. Aber klar, wenn es um einen jungen Menschen sich dreht, kann man es natürlich Coming of Age nennen. Ich würde es eigentlich eher so eine Dorf-Comedy nennen. Ich weiß gar nicht, ob es das Genre irgendwie gibt oder Land-Comedy.
Oh ja, klar.
Weil ich das eigentlich fast stärker finde. Es hat so einen ganz starken Land-Vibe.
Aber ich finde, was das Besondere ist an der Serie, ich habe die auch sehr, sehr, sehr gemocht, wirklich, obwohl ich dieses Dialekthafte daran fand ich teilweise ein bisschen aufgesetzt, aber also weil es ja auch so ein Idiom als Titel hat alleine, also irgendwie so für so einen Slacker. Aber ich fand, dass es, was eine große Kunst ist an so einer Serie, dass sie sich nicht aus so einer urbanen Überheblichkeit heraus über das Land lustig macht, sondern einfach deren Besonderheiten, Skurrilitäten aufzeigt und unkommentiert so ein bisschen so durch die Handlung flottieren lässt. Und das hat die Serie sehr, sehr schön gemacht. Also es gibt überhaupt keine Draufsicht, sondern es ist eine Heraussicht daraus. Ich weiß gar nicht, ob die Leute selber aus der Gegend stammen, die sie kreiert haben. Aber ich gucke als Zuschauer nie drauf, sondern ich bin ein bisschen Teil des Ganzen. Und das ist für so eine Buddy-Komödie ist das was ganz Tolles, finde ich.
Total, das ist eine schöne Beschreibung. Genau, ich habe nochmal nachgeschaut. Jeremias Meyer heißt der Hauptdarsteller. Und du hast absolut recht. Es ist sozusagen vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eine Verklärung ist vom Land. Ich komme nicht vom Land, deswegen kann ich das schlecht sagen. Aber du hast recht, es wird jetzt nie, es wird eher als, man geht fast raus und denkt so, ach, da würde ich auch gern wohnen. Also es hat eher was sehr Positives auch mit dem Land und mit der Skurrilität auch von den einzelnen Charakteren. Ja. Und dann, weiß nicht, besetzen sie auch so ein altes Nazi-Haus und so. Das ist auch wirklich sehr viel grenzwertiger Humor drin, aber irgendwie funktioniert das für mich.
Also ich kann dir auch echt nur empfehlen, schau mal rein, weil ich glaube, das ist noch in der Mediathek, ja. der, wie man es auch immer nennt, auf dem Portal, auf dem öffentlich-rechtlichen Portal. Und also schau zumindest mal zwei Folgen und es kann sein, dass es dich reinzieht.
Ich glaube auch, also ich habe sehr viel Gutes darüber gehört und ich musste die ganze Zeit so ein bisschen denken an so eine Serie, die wir mal vor ein paar Jahren hier besprochen haben. Ich weiß es gar nicht, ob Hannah die kennt. Kennst du dieses Almost Fly über diese drei Jungs, die so Hip-Hop entdecken, so in den späten 80ern, frühen 90ern in der deutschen Provinz? War mal eine deutsche Sky-Serie.
War das nicht diese Zeit, wo alle irgendwie so Hip-Hop-Serien machten?
Das kann sein, ja, aber die fanden Jan und ich sehr charmant und alles, was ihr so gesagt habt, hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Und es könnte sogar sein, dass es der gleiche Hauptdarsteller ist.
Aber der ist noch ziemlich jung, ne?
Ja, aber so lange ist es noch gar nicht her.
Ist denkbar, ja. Also ich weiß es auch nicht mehr.
Auch so ein Otto-Normal-Verbraucher-Typ, der auch gerade deswegen so stark war. Aber ja, vielen Dank, du bist eine von den Menschen, die während sie Podcast machen, auch noch parallel googeln, Hannah. Ne? Du machst das jetzt, guckst gerade, ob das der gleiche ist oder.
Ach so, nee, Jeremias Meyer. Ich bin gerade immer noch am Checken nach meiner Aufzeichnung. Verzeih, so, das stresst okay. mich.
Ich hoffe aber, sie läuft noch. Wollen wir weitergehen?
Jo.
Ja. Gut, dann sind wir bei meiner Nummer 3 und jetzt, ich habe jetzt nicht so viel Angst, dass sie bei Hannah höher ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jan sie vielleicht auch hat. Und zwar geht es um die von uns kürzlich besprochene Serie in der ZDF-Mediathek, sie kommt aber eigentlich aus England, Alice und Jack. Hast du die gesehen, Hannah?
Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Bin sehr gespannt, was das ist.
Du hast auch nichts davon gehört.
Die ist schon etwas älter, oder? Kann das sein?
Ich weiß nicht, das war ja das Narrativ auch, was Jan sagen wollte, dass es die schon länger gibt, aber eigentlich ist es eine Channel-4-Produktion und die lief, glaube ich, auch in England. Vielleicht lief die ein paar Monate oder ein halbes Jahr früher, aber das ist jetzt keine alte Serie. Am 25. Juni 6x45 Minuten, jetzt Gott sei Dank auch original mit Untertiteln in die ZDF-Mediathek gekommen und Jan und ich, weil wir beide sie in dem Journalisten-Vorführraum gesehen haben, mussten sie in deutscher Synchronisation gucken und trotzdem, obwohl ich die Serie auf Deutsch geguckt habe, hat sie mich total berührt, obwohl ich da eigentlich immer sehr allergisch reagiere. Es geht um die beiden Londoner Alice, gespielt von Andrea Riseborough, und Jack, gespielt von Domhnall Gleeson, und das ist eigentlich eine klassische Liebesgeschichte oder eine Liebesauf- und Abgeschichte, die über ja so 16 oder 18 Jahre erzählt wird. Er ist so ein guter, netter Typ, der ist Forscher in so einem Labor, will die Welt verbessern, von Krankheiten befreien, und sie ist irgendwie so eine ziemlich erfolgreiche, mit eigener Assistentin, so eine Anlageberaterin, so ein Superbrain, und sie ist so ein ziemlicher schroffer Mensch, der auch teilweise so in Beziehungsdingen sehr merkwürdig reagiert, und er ist der klassische nette Typ und so, und wir verfolgen praktisch über diese 6x45 Minuten eine lange On-Off-Liebesgeschichte zwischen diesen zwei Personen. Und ja, wer unseren Podcast kennt, weiß ja, dass Jan und ich, dass wir beide total gerührt waren von dieser Geschichte. Und Jan, vielleicht kannst du noch mal sagen, warum wir das waren, was du so toll fandest an der.
Ich fand die, also so wie ich es in Erinnerung habe, fand ich die unglaublich real. Ich fand die sehr, also sehr, sehr plausibel in Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Und es waren überhaupt keine Eye-Candy-Charaktere, die diese Liebesbeziehung spielen mussten, obwohl die jetzt auch nicht hässlich sind oder sowas. Ne? Aber es war mal so, waren eben auch so eben wie bei Chappell und wie bei mehreren Serien, die wir jetzt hier schon hatten, einfach echt richtig normale Menschen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, das ging mir sehr zu Herzen. Aber ich konnte diese Serie unmöglich auch nur in die Top 500 nehmen, weil die Synchronisation so eine niederträchtige Frechheit war, dass ich das, ich konnte es halt auch nicht richtig genießen. Das hatten wir, glaube ich, auch als wir darüber gesprochen haben, schon als Problem.
Bist du jetzt aber sehr viel negativer als bei unserer Original-Podcast-Aufnahme, weil da warst du auch sehr positiv der Serie gegenüber eingestellt.
Ja, ja, nein, ich kann sie nicht in eine Top-Liste reinnehmen, solange ich nicht das Original gesehen habe. Und das habe ich noch nicht, aber ich werde das nachholen, auf jeden Fall, weil mir die Serie unglaublich zu Herzen ging.
Die hat übrigens, ich habe heute tatsächlich mal gecheckt, also es ist wirklich wunderbar, englisches Original mit deutschen Untertiteln in der ZDF-Mediathek zuschaltbar. Also es ist einfach eine Serie, wo man ja, irgendwie so über die besonderen Momente des Lebens, an die man dann später zurückdenkt, dass es das letztendlich ausmacht, was so eine Humorebene, die man gemeinsam hat mit einem anderen Menschen in einem Leben und in einer Liebe ausmachen kann. Also es gibt so Sachen, die sind unglaublich gut erzählt und ganz toll gespielt. Andrea Riseborough war ja mal Oscar nominiert vor 2 Jahren für den Film To Leslie, so ein amerikanisches Independent-Drama. Und ja, Domhnall Gleeson, den sieht man ja überall. Einfach zwei tolle Schauspieler, toll geschrieben und eine Serie, wo ich, Hannah, du kennst sie gar nicht, einfach nur sagen kann, schau mal rein. Also uns alte Männer hat sie sehr bewegt. Und obwohl es vielleicht jetzt nicht so die klassische Serie ist, wo man vorher gedacht hätte, dass sie es tun würde.
Ja, du sagst es. Also ich bin großer Andrea Riseborough-Fan. Ich habe sie zuletzt, glaube ich, in Lee gesehen. War ganz interessant. Ich erinnere mich auch an die Oscar-Kampagne. Ne? Es war sehr ungewöhnlich, dass sie damals nominiert war für einen Film, den, glaube ich, niemand gesehen hatte, auch in Hollywood nicht.
Ja, ja.
Und dann war die Kritik sozusagen wie die Oscar-Kampagne und wer sich für sie eingesetzt hat. Also wie gesagt, ich bin großer, großer Fan. Deswegen wundert es mich doppelt, dass die Serie so an mir vorbeigeflutscht ist. Eine Frage hätte ich. Wir haben auch eine Kritik bei serienjunkies.de veröffentlicht. Der liebe Kollege Reinhard hat die verfasst und er schreibt. Ich zitiere mal, was er schreibt und dann würde ich gerne hören, was ihr dazu sagt. Ob es den gesamten Mittelteil wirklich gebraucht hätte, ist eine Frage, an der sich womöglich die Geister scheiden, zumal die Serie in Folge 5 und 6 endlich ihr volles dramatisches Potenzial entfaltet. Inzwischen wissen wir, warum Alice sich so eigenartig verhält und dass die beiden eine tiefe und untrennbare Liebe verbindet. Ist das so? Also ist da leider auch so Folge 2, 3, 4 so ein bisschen so, wo man sich auch fragt, oh Gott, hätte ich nicht lieber eigentlich einen Film sehen wollen, statt eine Serie in 6 Teilen?
Ist halt immer die Frage eigentlich, ne, bei allen Serien, ob man sie theoretisch nicht auch kürzer erzählen könnte. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass sie halt auch so ein bisschen Hop-on-Hop-off-Beziehung hatten. Also dass es immer so ein permanentes Auf und Ab war, das nicht zwingend auf einen Klimax oder sowas zugesteuert hat oder auf die Hochzeit oder auf die unendliche Liebe oder auf irgendwas Krasses, was dazwischen kommt, sondern sich so ein bisschen so aus sich selbst heraus entwickeln konnte. Und ich hatte das nicht das Gefühl. Also ich habe mich während der Serie nie irgendwie so aufgefüllt mit Stoff und Inhalt und Länge gefühlt.
Also ich kann mit dieser Einschätzung eigentlich auch wenig anfangen. Ich fand sie überhaupt nicht zu lang. Also ich hätte den, je länger das lief und man sich in diese beiden Charaktere mit all ihren Schwierigkeiten, in ihren On-Off-Sachen, die auch total plausibel waren, auch bei allen fantastischen Elementen, die da so dazwischen kamen. Es war schon sehr larger than life teilweise gedacht und trotzdem haben die beiden das so anrührend gespielt, und war auch teilweise so überraschend erzählt, dass ich das überhaupt nicht fand, dass das irgendwie Längen hat. Sie hat ein ganz großes dramatisches Potenzial am Ende, es verdichtet sich. Und ich hatte damals in unserem Original-Podcast Jan gesagt, aber er kannte die Serie nicht, dieses 2 an einem Tag, ne? Ist ja so ein bisschen ähnlich. Also da wird ja praktisch nach diesem Buch und es gibt ja auch den Film mit Anne Hathaway, der schon ein bisschen älter ist. Da ist ja das Prinzip, man verfolgt eine Langzeitbeziehung, indem man immer einmal pro Jahr einen Tag reinschaut. Und hier bei Alice und Jack ist es praktisch anders. Du guckst manchmal rein und dann ein paar Tage oder einen Tag und dann vergehen wieder etliche Jahre. Und dann gibt es da so eine Tafel, 4 Jahre später, 2 Jahre später. Man merkt es immer nur an der Tochter von ihm, die immer älter wird. Und dann tust du praktisch in einen neuen Lebensabschnitt reinfaden. Und du weißt aber nie so genau vorher, wie viele Jahre oder wie viel Zeit jetzt übersprungen wird. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Das hat eine sehr interessante Dynamik in diese Langzeitliebesgeschichte reingebracht. Aber ja, nee, ich fand sie nicht zu lang, überhaupt nicht.
Ach cool, nee, freut mich. Also ihr macht mir auf jeden Fall Spaß, reinzuschauen, denn auch hier 2 an einem Tag, ich kenne den Film, ich kenne das Buch, ich kenne die Serie und es ist gar nicht meins.
Also keins von den dreien ist deins?
Nope.
Okay, gut. Ich bin
ein großer Fan von Normal People.
Ah ja, okay. Mhm. Also die andere Art, Liebesgeschichten zu erzählen. Die eher normale. Ja, kommen wir zu unseren Plätzen Nummer 2. Und Jan macht den Anfang. Was ist deine Nummer 2 im Halbjahr?
Ja. Wobei meine Nummer 2 und meine Nummer 1, die sind eigentlich beide so 1a bis b oder sowas. Die sind so unterschiedlich, dass man die eigentlich gar nicht miteinander in dieselbe Rangliste packen kann. Aber ich habe jetzt mal Schwarze Früchte auf Platz 2 genommen. Sagt euch das noch was?
War das tatsächlich in diesem Jahr?
Ich meine nicht. Ich meine, das war Anfang Dezember.
Nein, echt? Mhm. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Jetzt muss mal jemand von euch googeln. Ich war so fest der Meinung, dass es Anfang des Jahres, weil sonst hätte ich es ja letztes Jahr in meiner Best of 2024.
Ja, das war das Problem, weil es im Dezember rauskam.
Da warst du, glaube ich, auch drin, ne? Warst nicht schon drin in deiner besten Liste vom letzten Jahr?
War schon
Jahr?
Drin?
Ach, egal.
Oh nein.
Ja, Oktober 24.
Genau.
Das ist ja krass.
Vielleicht gab es nochmal die Wiederholung im linearen TV.
Ja, dann nehme ich mein Backup auf Platz 2, scheiß drauf. Und zwar die ARD-Serie Spuren. Ich weiß nicht, ob ihr die noch in Erinnerung habt,
ja.
Mit Dina Kunzendorf. Das ist eine vierteilige, also auch jetzt sehr konzentrierte, vierteilige Suche nach womöglich einem Serientäter oder einer Serientäterin, nachdem erst eine Joggerin verschwunden ist und also so auf dem Land verschwunden ist und tot aufgefunden wird und sich dann dieser Fall womöglich mit mindestens einem weiteren Todesfall zu kombinieren scheint. Und das war eine, ich muss das jetzt ein bisschen aus der Hüfte schießen, weil ich nur den Namen der Serie hier stehen habe. Das war eine unglaublich konzentrierte kriminalistische Ermittlungstätigkeit. Also das, was heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr gemacht wird, dass wir uns anschauen, wie arbeitet die Polizei. Und das macht halt mit Nina Kunzendorf so als hinzugerufene Polizistin aus der Stadt, die der dörflichen oder ländlichen Polizei hilft, eine so konzentrierte Zuspitzung aufs Wesentliche, dass man ich es bis heute noch gar nicht fassen kann, dass man dem irgendwie über mehr als 4 Stunden lang beiwohnen kann, ohne irgendwann gelangweilt zur Seite zu gucken, weil es da halt irgendwie um irgendwelche Spuren und irgendwelche, da ist so eine Situation dabei, wo in einem Busch werden Haare oder wird ein Haar gesucht. Und diese Szene wird über Minuten gestreckt und trotzdem ist die total fesselnd. Also deswegen war das eine Serie, die mich unglaublich bewegt hat, obwohl sie eigentlich gar nicht so bewegend ist.
Ja, man muss dazu sagen, Jan und ich, wir sind beide eigentlich überhaupt keine True-Crime-Fans und das ist eine Serie, die ganz klar in dieses, es ist ja wirklich eine Miniserie, waren es 4x45 Minuten oder so? Ich glaube, es war eigentlich wie ein Zweiteiler, ne? Es war auch relativ kompakt erzählt. Ich fand die auch sehr gut wie gesagt, wir sind beide keine True-Crime-Fans und wenn sie uns trotzdem kriegt, dann muss sie etwas Besonderes haben. Und das war wirklich dieses ultra-realistische, dieses langsame, dieses akribische, was einen da wirklich gefesselt hat. Hanna ist sehr still. Du hast sie nicht gesehen, nehme ich an.
Ich habe sie gesehen.
Ah, und du fandst sie nicht gut.
Ich fand sie mit das Drögeste, dieses Wort magst du benutzen, was ich jemals, glaube ich, gesehen habe. Nein, das stimmt nicht. Ich überspitze das jetzt. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum alle so fasziniert sind von Spuren. Denn wie du sagst, wenn ich das wirklich sehen will, dann schaue ich mir eine Doku an, wie Kriminalleute irgendwie Fälle untersuchen. Ich verstehe auch gar nicht, warum alle dann sagten, oh, es ist so toll, mal endlich sehen wir die Arbeit der Detektive. Und dann denke ich immer so, nein, deswegen sehen wir doch auch Serien und Filme. Ich will ja nicht sehen, wie die irgendwie jede Akte irgendwie öffnen oder dann eine Büroklammer dran kleben oder auf Klo gehen. Deswegen sehen wir diese Szenen ja nicht.
Und du willst nicht sehen, wie erschöpft die sind, wenn sie da ihre Datensätze durcharbeiten und so.
Und ich finde, das kann man ja auch interessant zeigen. Also generell den Grundgedanken dahinter finde ich ja gut. Aber dann hat mich, also auch handwerklich, hat mich Spuren komplett nicht überzeugt. Also wenn das jetzt irgendwie mega geil oder kreativ oder innovativ geschnitten worden wäre oder wir eine super Kamera sehen oder sowas. Aber nein, das waren ja Halbtotale an Halbtotale an Halbtotale. Dann gehen wir ran. Das war ja wirklich komplett so, wie wir auch einen Krimi in Anführungsstrichen drehen würden.
Obwohl es Stefan Kromer, glaube ich, war. Ne? Aber
nur, dass wir dann noch irgendwie 3 Szenen oder 4 Szenen sehen innerhalb von 12 Sekunden, wie sie vom Auto zu ihrem Haus geht. Wo ich denke, nein, das brauche ich nicht sehen. brauche ich wirklich nicht sehen.
Aber die hast du tatsächlich ein bisschen exklusiv, die Meinung, weil ich habe wirklich auf ausnahmslos positive Kritiken davon gesehen und auch gerade welche, die gesagt haben, dass man eben durch diese technischen Abläufe überhaupt erst den Menschen hinter diesen ganzen Ermittlungsarbeiten kennenlernt und dass das auch durch die Figuren, die es gespielt haben, die halt auch, wo das Essen in meiner Erinnerung auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Es geht immer ständig darum, was essen wir denn jetzt, wo wir hier jetzt schon seit 14 Tagen
am Kuchen vorbeigebracht, ja. Und
sowas, ja. Und ich finde tatsächlich, dass man so den Leuten, den Persönlichkeiten auf den Grund geht durch diese rein technischen Abläufe. Und das war, glaube ich, auch das, was alle Kritiken, die ich gelesen habe, dazu so überzeugt hat davon.
Ja, aber klar, das hat mich komplett gewundert, Jan. I don't get it. Also mich interessiert das nicht. Ganz ehrlich, wenn ihr heute irgendwie 3 Stück Kuchen bestellt habt, interessiert mich nicht. Will ich keine Serie von sehen.
Okay. Ja. Aber Hanna hat einen Punkt insofern, dass es tatsächlich keine Serie ist, die irgendwie toll aussieht. Nein, die ist wirklich auch, die sieht aus wie ein Fernsehfilm, wie ein klassischer TV-Krimi. Und das Besondere ist, dass man sagt, Moment mal, ich sehe hier einen klassischen TV-Krimi, aber irgendwie ist es anders erzählt. Die lassen sich irgendwie alle total viel Zeit, die Szenen gehen viel länger, die schneiden nicht, wenn die anfangen, irgendwie was zu untersuchen oder so, sondern ziehen das irgendwie Minuten durch. Und ich glaube, das ist das, wo Hanna sagt, mich hat es nicht gekriegt und wo aber viele Leute, also auch Jan und ich, halt sagen, fanden wir irgendwie interessant. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ob man diese Miniserie Spuren jetzt interessant findet oder eben nicht. Ne? Also man muss Bock haben, in diesen Job, in diese Ermittlung reinzukriechen und sie mal aus so einer, ja, vielleicht anderen realistischen Perspektive zu sehen.
Gut. Ja. Hatte ich gar nicht die Bock und trotzdem hat's mich irgendwie gekriegt. Also es ist vielleicht was das auch einfach, dass ich überrascht worden bin.
Genau. Ja, kommen wir zu Hannas Nummer 2. Ich bin ja so überrascht, wie wenig Doppelte wir bis jetzt haben, aber vielleicht kommt ja noch was.
Null.
Ich hoffe, ihr habt die auch mit dabei, weil ich würde sagen, es war ein großes Battle bei mir zwischen 1 und 2 und ich habe wieder eine Comedy-Serie mit, was äußerst ungewöhnlich ist für mich, weil ich eigentlich auch kein klassischer Comedy-Gucker bin. Und zwar The Studio.
Ah, war auch in meiner erweiterten Liste. Sehr schön, dass wir das haben.
Ja. Tolle Serie.
Aber nicht in euren Top 5?
Nee.
What? Das ist
zu viel Zeugs.
Wild, okay. Ja, also Studio, auch Apple TV Plus und eine neue Serie von und mit Seth Rogen. Auch jetzt nicht mein liebster irgendwie Schauspieler oder Autor oder Regisseur. Er hat das mit einem großen Team auch umgesetzt und es geht eigentlich, um es kurz runterzubrechen, um einen Studioboss von einer fiktiven, in Anführungsstrichen, US-Filmstudio, der sozusagen, oder das, die ganze Serie ist eigentlich so ein bisschen wie so das alte, wie wir uns das alte Hollywood so ein bisschen vorstellen. Alles ist so ein bisschen in so braun und chamois gehalten, ne? Das Cover, das Poster sieht auch so ein bisschen aus wie hier The Sting, ne? Das ist eine komplette Referenz auch diesbezüglich, wer den Film noch kennt, da aus den 70ern. Und genau so ein Vibe hat es. Wir haben ihn als bisschen loserigen Studiochef, der auch total verpeilt ist, aber irgendwie auch sehr liebenswert. Wir haben so ein Team um ihn rum, die alle natürlich überzeichnet sind. Und trotzdem ist The Studio, finde ich, grandios gespielt, grandios geschrieben vor allem und grandios umgesetzt. Also alleine, wenn man im Pilot jetzt denkt, so okay, der hat mich noch nicht so ganz abgeholt, bleibt bitte dran und schaut die zweite Folge, der One Take oder The Oneer, ich glaube, so heißt die. Und als ich die Folge sah, direkt bei der Ausstrahlung, oder ich glaube, ich hatte mir die Screener auch vorher schon angeschaut, dachte ich, okay, das wird eine Emmy-Nominierung kriegen. Das ist eine Folge, die muss eingereicht werden. Und wenn, du darfst ja meist nur eine einreichen. Nee, darfst du nicht, du darfst mehr einreichen. Aber die wird eingereicht werden, weil du siehst es einfach, wie grandios diese Folge geschrieben und konzipiert ist. Dann haben wir Gaststars. Ich meine, auch bei den Gaststars, bei den Emmys dieses Jahr. Scorsese ist nominiert für Studio. Es ist Crazy Town. Also es ist wirklich fantastisch. Man muss natürlich Zugang haben zu dieser ganzen, sag ich mal, Hollywood. Wir machen auch Witze über uns selbst. Ne? Wer das natürlich nicht mal oder wer jetzt vielleicht nicht so tief drin steckt im ganzen Film- und Serienbusiness, wird da vielleicht manchmal auch ein bisschen lost sein bei den Witzen. Aber da sind wunderschöne Folgen bei. Also die vierte allein, so eine Chinatown-Detektiv-Adaption. Wir haben nachher eine Comic-Con-Folge, wir haben eine Film-Con-Folge. Da sind, wie gesagt, überall laufen bekannte Gesichter durchs Bild. Bryan Cranston nachher, ich habe wirklich gekreischt vor Lachen. Sorry, auch wieder ein bisschen derber Humor manchmal, gebe ich zu. Ich bin da irgendwie einfach zu unterhalten. Aber ich fand, es war wirklich eine Comedy-Serie, die ich irgendwie gebraucht habe. Sie ist jetzt nicht besonders tief, obwohl da auch sehr, finde ich, sehr anspruchsvolle auch Diskussionen teilweise stattfinden dann in diesem Studio, wenn es um einzelne IPs geht. Ne? Sie wollen ja immer einen Cool-Aid-Film umsetzen. Also da ist auch, finde ich, sehr viel auch Branchenkritik mit drin, auch sehr tiefgehende Branchenkritik mit drin oder wenn Amazon sozusagen das Studio kaufen will. Also da sind sehr, sehr viele Slaps und Hints. Und wer da, wie gesagt, Zugang zu hat, muss The Studio gucken. Ist auch jetzt ein großer Kandidat natürlich bei den Emmys, die im September wieder stattfinden werden. Ich glaube, 23 Nominierungen auch für Newcomer noch nie, glaube ich, stattgefunden. Also ich finde es fast ein bisschen schade, dass sie jetzt so viele mit so vielen Preisen überhäuft wird. Ich hätte mir fast mehr gewünscht, dass es noch so ein bisschen der Geheimtipp ist und bleibt wie damals. Aber ja, ich bin ein großer Fan.
Ja, ich finde auch das Prinzip Anthology-Serie finde ich spannend, weil es ja wirklich so jede Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja ein Set-Besuch sozusagen, so ein Set-Visit, an dem irgendeine eine Serie, ein Film oder so etwas entsteht und dann wird da so reingepoppt und es gibt immer so irgendwelche Stars, die so sich selber spielen, also als Cameos auftreten und sich da auch echt nicht schonen. Also auch gerade Scorsese wird da wirklich nicht geschont, weil er dann wird richtig gelinkt eigentlich in dieser Episode, wo er auftritt, und das macht es auch wieder so echt, weil die Leute so bereit sind zum Augenzwinkern im Umgang mit ihrer eigenen Rolle in Hollywood.
Ich glaube, nachher wird es noch ein bisschen aufgebrochen. Ne? Also wir haben ja nachher auch bei der Comic-Con, okay, ne? Und in Las Vegas dann bei der Film-Con. Also es ist nicht immer so, aber es ist oft so. Du hast absolut recht. Ne? Sie gehen zu sehr unterschiedlichen Sets. Und du hast absolut recht. Also sie spielen sich da die Seele aus dem Leib. Und alle sind ja auch, sag ich mal, kommen auch nicht gut bei weg. Auch Seth Rogen kommt da nicht gut bei weg, in Anführungsstrichen.
Nein, aber das ist ja auch das Comedy-Prinzip von Seth Rogen. Das dachte ich, muss man auf jeden Fall nochmal für die Leute, die Serie noch nicht gesehen haben, ansprechen. Bei Seth Rogen geht es ja immer darum, oder ganz oft darum, dass seine Figuren, und auch oft die er selber spielt, wie dieser etwas unsichere, eigentlich zu liebe Studioboss, in maximal peinliche Situationen gerät. Und das ist so viel Charme und Fremdscham. Das ist ja diesem Humor von Seth Rogen auch zu eigen. Das muss man auch erstmal aushalten. Man kann dann natürlich lachen, aber das ist wirklich auch so ein Lachen, was man dann mit einem hochroten Kopf und wirklich die Hände vors Gesicht schlagend irgendwie teilweise mitmacht. Und also diese Szenen auszuhalten teilweise, das ist ja schon auch ein Punkt, den man in Sachen, wenn man diese Serie, also neben diesen ganzen Branchen-Insights und sowas, da muss man Lust drauf haben. Und wenn man da Lust drauf hat, kann man sich da unglaublich bei amüsieren bei dieser Serie.
Ja.
Prima, ja, ich fand das Studio auch sehr gut und war auch hier in meiner erweiterten Liste. Wir können ja ganz am Ende mal gucken, was ihr da sonst noch drin hattet. Dann komme ich mal zu meinem Platz 2, und da bin ich mir relativ sicher, dass die wahrscheinlich niemand hat, weil aus dem Podcast, den wir damals darüber gemacht haben, habe ich so ein bisschen mitgenommen, dass Jan das okay fand, aber eigentlich auch nicht so viel mit der Serie anfangen konnte. Und zwar geht es um die Thomas Winterberg Serie Families Like Ours in der ARD-Mediathek seit 21. Februar. 7 Folgen, à 50 Minuten. Wir haben sie, glaube ich, damals auch deutsch synchronisiert gesehen, und jetzt gibt es die da auch dänisch mit Untertiteln. Das ist, ja, man kann sagen, Thomas Winterberg ist ja der Dogma-Regisseur, bekannt von Das Fest, Die Jagd, Der Rausch, also hochdekorierter Mensch, der auch in Hollywood viel gemacht hat, ist jetzt wieder nach Dänemark gegangen, um eine Serie zu machen. Und es ist eine Dystopie, so ein Near-Future-Szenario mit zwar einer fiktiven Katastrophe, aber auch jetzt nicht komplett unrealistisch. Unrealistisch ist nur das Detail, und zwar die Meeresspiegel steigen, und jetzt kommt raus, dass Dänemark innerhalb der nächsten wenigen Jahre überflutet werden wird, und es würde praktisch ja, die finanziellen Mittel übersteigen, die, das Land zu retten, und deswegen wird es aufgegeben. Also wird so in drei Tranchen wird die Bevölkerung auf andere europäische Länder verteilt. Es ist eine, sozusagen eine dystopische Geschichte über Menschen, die sozusagen ihre Heimat verlieren, und um das Hauen und Stechen auch darum, wie diese, ja, diese Auswanderung, und jeder versucht natürlich sein Leben und vielleicht auch seine Besitztümer zu retten, wie das irgendwie auf unterschiedliche Art in so einem größeren Figurenensemble umgesetzt wird. Es ist auch eine Familiengeschichte im Zentrum, und mich hat es extrem mitgenommen und extrem bewegt. Ich weiß, Jan, war es so mittel? Hanna, hast du die Serie gesehen?
Ich habe sie leider nicht gesehen.
Okay, gut. Magst du denn Thomas Winterberg? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade hier im Cast, dass Papa Castell auch wieder mitspielt. Ne? Ja. Das ist ja eine alte Bekannte, die wir auch aus allen, auch von dir genannten Filmen größtenteils kennen. Auch Adams Äpfel natürlich auch. Ich habe noch nicht so ganz in deiner Beschreibung, es hat mich noch nicht so ganz umgehauen, warum ich sie eigentlich schauen soll oder was dir daran so gut gefallen hat. Was hat dir denn daran so gut gefallen?
Ich finde einfach, ich meine, wenn man jetzt die Filme, die hochdekorierten Filme von Winterberg nimmt, und ich finde ja, dass er immer, die stärksten Sachen waren immer die er selbst geschrieben hat, und das waren dann immer die dänischen Produktionen. Ob das jetzt Die Jagd war oder Das Fest oder Der Rausch, den Rausch habe ich tatsächlich mal, weil ich den nie gesehen hatte, im Zusammenhang mit dieser Serie mir dann auch endlich mal angeguckt. Es ist einfach ein grandioser Erzähler, der Winterberg. Ich habe auch ein Interview gemacht mit ihm, fand es auch sehr interessant. Das ist einfach ein Typ, der kann einfach Menschen zeichnen und kann die so in so ein Ensemble zusammenpacken mit den ganzen Beziehungen, die sie untereinander haben, dass man da einfach komplett gerührt und hooked ist und wissen möchte, was aus diesen Leuten wird. Also, und die Figuren, das Ensemble, da geht es halt auch um Reiche, um gut situierte, um weniger reiche Leute, und wie die unterschiedlich praktisch mit dieser Fluchtsituation umgehen und wie sich auch ihre Beziehungen in der Familie oder zu anderen Bekannten, Freunden und so weiter verändern durch diese Krise, in der diese, ja, dieses relativ reiche Land Dänemark eben gerät. Also ich fand die sehr poetisch und vor allem menschlich einfach total anrührend.
Und ja, und sie dreht auch so ein bisschen dieses Fluchtdenken um, also Fluchtthematik aktuell um, dass es hier wirklich die wohlständigen NordeuropäerInnen sind, die zur Flucht genötigt werden, und in vielen anderen werden Flüchtlinge ja immer eher mit südländischen, also mit der südlichen Hemisphäre und sowas konnotiert. Das war ein sehr interessanter Ansatz. Ich weiß, ich habe damals stark kritisiert, dass diese ganze Klimakatastrophengrundlage und die Situation, wie Dänemark damit umgeht, dass das eine totale Behauptung ist. Also zum einen merkt man nichts vom Klimawandel in diesem Dänemark, dass da evakuiert werden soll, und zum anderen läuft diese Evakuierung so ein bisschen so ab, als wenn man irgendwie eine Wartezeit in einem Einkaufszentrum kurz mal eine Stunde vorverlegt.
Ja, weil die Skandinavier so disziplinierte Menschen sind, alles so geordnet abgeht.
Super diszipliniert und so. Und das hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert, aber das stimmt schon. Die Geschichten, die Winterberg da erzählt über das Menschliche, Allzumenschliche, das hat schon eine ganz eigene Dringlichkeit. Das kann das schon sehr, sehr gut, und da habe ich auch vieles von abgekauft, auf jeden Fall.
Also ich habe einige, die Leute, die die Serie gesehen haben, die fanden sie auch alle sehr, sehr gut. Also ich habe im Bekanntenkreis mit ein paar Leuten gesprochen, aber ich glaube auch viele Leute sind nicht eingestiegen oder haben sie gar nicht so entdeckt. Die war so ein bisschen versteckt auch in der Mediathek. Aber
ja. Und Hanna, wirst du einsteigen, Hanna?
Ich weiß nicht. Also wenn ich hier auch so ein bisschen so durchscanne, wie du sagst, also ich glaube, also so richtig Buzz oder so habe ich nicht mitbekommen. Auch wenn ich die Kritiken überfliege, auch die internationalen, waren die eher so Durchschnitt. Ich frage mich ja, ob Winterberg wirklich jetzt so in Anführungsstrichen Dystopie kann. Denn auch nach dem Trailer, den ich mit einem Auge sehe, I don't know. Aber wenn ihr davon so überzeugt seid, muss ich natürlich reinschauen.
Nein, bin ich nicht. Nee, Erik ist sehr überzeugt, ich bin so.
Ich bin Fan, und ich finde auch mal ganz gut, dass eine Dystopie-Serie nicht immer wie eine Katastrophenserie aussieht. Also wie war das hier? Ja. Melancholia, Lars von Trier, war ja auch eine Dystopie, ein Dystopiefilm, und der war ja auch ganz anders, als man so, klassische Weltuntergangsszenarien, da weiß man ja, ne, schreiende Menschen, explodierende Hochhäuser, mehr oder weniger gut animierte Flutwellen, die irgendwie alles mitreißen, und dass man das hier alles so runtergefahren hat. Und die Katastrophe besteht hier praktisch nur darin, dass man manchmal zu Chormusik irgendwie steigende Wasserpegel auf irgendwelchen Plätzen in Kopenhagen sieht. Und das ist dann so eine fast schon wie so eine gemäldeartige Einstellung, und die wird dann mal so 10 Sekunden eingeblendet und dann wird wieder weiter mit den Menschen erzählt. Also wer jetzt natürlich Bock hat, eine Katastrophenserie zu sehen, der wird hier bei Families Like Ours nicht fündig. Und trotzdem hat es die Serie geschafft, in mir so ein Bild zu erzeugen, dass das jetzt Realität ist, dass die Leute ihre Heimat verlieren, dass sie abhauen müssen. Und in Dänemark, das hat mir der Winterberg auch im Interview erzählt, hat die also natürlich sehr hohe Einschaltquoten erzielt. Und die Leute waren auch total geschockt. Also alle Leute wollten halt auch wirklich wissen, ja, kann das denn wirklich passieren? Weil wie schnell das hier geht, das ist also, hat er auch selber gesagt, ist total unrealistisch. Ne? Also es kann eigentlich nicht passieren, dass innerhalb weniger Jahre, 2 Jahren ein Land überflutet wird.
Warten wir es mal ab. Wir werden gerade ganz schön überrollt vom Klimawandel, aber das ist auf einem anderen Blatt geschrieben.
Genau, und ich bin kein Katastrophenfan, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ich finde solche Filme immer furchtbar langweilig, und Melancholia mochte ich wahnsinnig gern. Also wenn es so ist wie Melancholia, bin ich hooked.
Also wenn du Melancholia gut fandst, solltest du dem Family Like Ours auf jeden Fall eine Chance geben.
Cool, jetzt bin ich überzeugt.
Boah, ich fand aber die Katastrophe in den Kopf von Kirsten Dunst einzudringen, wie da ihre Depression wütet, das fand ich sehr viel bewegender als jeden Katastrophenfilm und auch sehr viel katastrophaler. Aber
prima.
Weiter.
Ja, dann sind wir bei unserer Top-Serie, also die Nummer 1 im ersten Halbjahr 2025. Und ich würde ja jetzt einen Besen fressen, wie man früher gesagt hat, wenn nicht wenigstens 2 Leute, wenn nicht sogar wir alle 3, die gleiche Serie auf Nummer 1 hätten. Also Jan, du bist ja der Erste in der Runde, du kannst jetzt deine Serie nennen.
Glaube ich jetzt tatsächlich gar nicht so, dass wir da dasselbe haben. Ich habe alle meine Serien sind irgendwie so ein bisschen, die fallen qualitativ gegenüber euren total ab, habe ich das Gefühl. Meine Nummer 1 ist Crank. Krank, Berlin. Achtmal Apple, Amazon. Habt ihr nicht, ne? Habe ich mir gedacht.
Ja, ich fand die Serie ja auch gut. Ist auch in meiner erweiterten Liste. Ich bin eher erstaunt darüber, dass du die erwartete Nummer 1 nicht hattest. Egal, aber mach mal weiter.
Okay, also ihr habt es ja beide gesehen, ne? Also weil ja. Ihr Münchner Wattebauschleben als Mitarbeiterin einer Geriatrie in München in Trümmern liegt, übernimmt Dr. Parker die Notaufnahme in einem krank genannten Brennpunktkrankenhaus in Berlin und kriegt es da mit der geballten Ladung Systemversagen der Hauptstadt zu tun und zusätzlich noch mit einer renitenten Belegschaft, die irgendwie überhaupt keine Lust auf eine externe neue Chefin hat und sie mehr oder weniger von Anfang an abschießen will. Und das ist, wie man es nennen, ist so eine Medical am offenen Herzen, die wahnsinnig real ist und den Klinikalltag einer Notaufnahme in einer dicht bevölkerten Stadt wie Berlin sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr realistisch zeigt und zugleich aber, wie ich finde, wahnsinnig unterhaltsam ist. Also auch gerade getragen von DarstellerInnen wie Hayley Louise Johnson, die diese Dr. Parker spielt, und einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, nämlich Slavko Popadic als ein Stationsarzt, der einerseits ein bisschen drogenaffin ist und andererseits unglaublich belastbar in seiner Arbeit. Das hat mich, also die, ich fand die wirklich, wirklich richtig grandios, diese Serie. Und habe jetzt aber auch ein bisschen Angst davor, was ihr auf die 1 gesetzt habt, was ich dann ja offenbar gar nicht auf der Liste hatte, aber egal.
Hanna, hast du Crank gesehen?
Natürlich habe ich Crank gesehen. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich Crank mitbringe statt Chappell. Und es war eigentlich so eher, dass ich dachte, ach, ich habe jetzt mehr Lust, über Chappell zu reden als über Crank. Das war, glaube ich, eher heute meine persönliche Laune, die dazu beigetragen hat. Ich fand Crank auch außerordentlich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es ist auch eine der besten deutschen oder die beste vielleicht sogar deutsche Serie, die dieses Jahr lief. Du sagtest, das Popadic ist super. Die Kamera ist auch mega. Ja. Ich habe neulich noch mal eine Einzelfolge sehen müssen. Ich glaube, es war die 3. Allein wenn er da in diesem Schrank kramt, wie beängstigend diese Kamera ist. Das ist so ein ganz komischer Effekt, der darauf gepackt wird. Den habe ich noch nicht so gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie der heißt. Aber das hat so eine ganz krasse irgendwie Bedrohlichkeit irgendwie, die da übertragen wird. Und auch eine Dringlichkeit generell in der Story. Also die Krank ist ja auch inhaltlich auch wirklich deep an manchen Stellen. Es ist auch wirklich manchmal auch schwer erträglich. Also ich glaube, na, da muss man auch schon nicht auch eine gut gefestigt sein. Also abends kann ich da nicht so viele Folgen gucken vorm Schlafen gehen. Das nimmt mich dann irgendwie dann doch ein bisschen zu sehr mit. Ich fand das sehr, sehr ungewöhnlich und bin sehr dankbar, dass es da ist. Sie haben es ja hier im SEZ gedreht, also in Friedrichshain auch um die Ecke, was ich immer sehr spannend finde, weil das auch ungewöhnlich, finde ich, aussieht, das Krankenhaus per se.
Ja, unbedingt.
Und schauspielerisch einfach auch super. Also ja, eigentlich fast ein bisschen schade, dass Sky keine Originals mehr produziert und dass sie es abgegeben haben. Aber es ist eine fantastische Serie, die jeder gesehen haben muss.
Ja, es ist ja eigentlich eher eine Krankenhausdystopie, ne? Also es ist ja auch nicht komplett realistisch, das Ganze. Also es passiert ja, ist ja zu krass, was da passiert. Auch, und es ist auch...
Das kann ich nicht beurteilen. Ja,
ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen larger than life, also, aber es hat mir in dieser larger than life-Haftigkeit, in der ganzen Drastik, die man da gesehen hat, ich stimme dir zu, Hanna, grandios inszeniert, auch gerade für eine deutsche Serie, super Look. Aber ich glaube, manche Leute, die die Serie nicht mochten, die haben dann eher kritisiert, dass es ihnen einfach over the top war. Also denen hat das Larger-than-life-haftige, dystopische an diesem Krankenhausalltag. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade im Open-Air-Kino vor 2 Wochen Heldin gesehen. Also dieser ja auch ganz tolle Film mit Leonie Benisch, wo sie eine Pflegerin spielt in der Schicht. Der ist ja auf eine ganz andere Art toll. Der ist halt super, super realistisch. Also Crank ist ja nicht, oder Krank ist ja nicht realistisch. Und jetzt sagt bitte nicht, doch, es ist realistisch. Also weil es ist...
Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe noch nie im Krankenhaus gearbeitet. Ich war auch noch nicht mal auf einer krassen Notaufnahme als Patient eingeliefert. Ich bin einfach der Meinung, dass das orientiert sich ja so ein bisschen an der Charité. Also das ist ja jetzt nicht ausgesprochen, aber so mitschwingend eines der Vorbilder. Und wann immer man mal so Real-Life-Dokumentationen oder Reportagen von Leuten, die in solchen Notaufnahmen arbeiten, mitbekommt, dann kriegt man zu hören, dass es da wirklich rund geht und dass es da auch wirklich, dass es überall eigentlich nur bürokratische Hürden gibt, über die man rübersteigen muss, während man da Leute auf der Station liegen hat, die halt echt dringend jetzt exakt akute Hilfe brauchen und sowas. Ich weiß es nicht, ob das wirklich, also ich habe mit niemandem vom Fach gesprochen, ich glaube, das ist so viel larger als life ist es nicht.
Was für dich eher realistisch, Hanna, oder eher larger than life?
Also ich gebe da Jan recht, ich habe auch noch nie in einer Notaufnahme gearbeitet. Ich fand es halt ein bisschen drüber immer, wenn er halt diese krassen Drogenexzesse da hat. Also natürlich wissen wir auch, natürlich ist auch bekannt, dass da natürlich auch viele Drogen im Spiel sind, keine Frage, auch mit den Schichten und mit der Zugänglichkeit natürlich auch. Aber gerade so, weißt du, dieses Klischee von dem zugedrogten Chefarzt nicht, was ist er? Arzt, einfach jung Arzt, der auch natürlich sehr cool ist, genau, ja, Oberarzt und wunderschön und Party macht und sowas und dann natürlich extrem auf Droge da irgendwie seinen Job macht. Das fand ich auch ein bisschen drüber. Aber ich glaube auch, dass es sowas gibt. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel hier die Autoren, ja auch der eine auf jeden Fall, viele Jahre als Arzt in der Notaufnahme zumindest gearbeitet hat. Und da ja auch drüber, also da aus zumindest auch aus Erfahrungswerten schreibt. Und mir kam es jetzt, also wenn ich auch so höre, da fehlen irgendwie immer 40% der Mitarbeitenden fehlen irgendwie und das ist eine normale Schicht irgendwie und das ist der Normalzustand und wenn da irgendwie nur 35% fehlen, ist das irgendwie super. Wenn ich das höre aus dem Krankenhaus, wo Freunde arbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht stattfindet, die natürlich dramatisiert wird für die Serie, ganz klar. Aber deswegen finde ich sie auch recht kritisch, die Serie, also auch gesellschaftskritisch. Weil ich finde, sie kritisiert ja das System schon extrem.
Ja, und hat auch noch so einen tollen Nebentwist, den ich sehr, sehr mochte. Und das war Bernhard Schütz als Notarztwagenfahrer mit einer ganz jungen, der Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, aber mit einer ganz jungen, so eine Azubi-Notärztin oder Rettungsärztin. Und das, also allein schon, wie die ständig durch ihren Kiez fahren und Dinge regeln und dann aber irgendwie, obwohl sie jetzt eigentlich eine Pause bräuchten, doch gleich wieder losfahren müssen und sowas. Das ist auch alles etwas, was mir unglaublich zu Herzen gegangen ist und nicht einfach nur so ein Faszinosum war, wie so ein Riesenbetrieb mit 30.000 Betten oder wie viel es da auch immer gibt. gemanagt wird, sondern das war auch etwas, was mir auch zu denken gegeben hat. Und das, also ich fand sie wirklich richtig rund, diese Serie.
Es ist interessant, dass wir alle drei eigentlich die Serie sehr mochten. In meiner Wahrnehmung hat sie gar nicht so eine große Welle gemacht. Hanna, du bist ja immer noch ein bisschen mehr als ich zumindest in so Jurys mit drin. Wird die Serie denn wahrgenommen und wird die vielleicht auch fortgesetzt? Weißt du da was?
Ich glaube, da muss ich schweigen.
Ach so, ja, bist Insiderin.
Ich glaube, da muss ich gerade jetzt schweigen. Ich weiß nicht, wann kommt die Folge raus?
Morgen.
Ah, okay. Also, ihr wisst, warum ich schweigen muss in den nächsten zwei Wochen.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Wissen wir.
Also, sie wird wahrgenommen von Jurys, meinst du? Allgemein formuliert.
Hanna, wie ist denn deine Nummer 1?
Ich wollte noch einen kleinen Punkt zu Crank. Ich liebe es, Crank okay, zu sagen. Ich fand auch so interessant, jeder versucht ja momentan gefühlt irgendwie eine neue Arztserie rauszubringen. Ne? Wir haben ja bei Netflix gesehen, da kam irgendwie Pulse raus, Doc läuft. Ne? Ich habe das Gefühl, so wenn Grey's Anatomy irgendwie in Staffel, wo sind wir da, 21 oder so geht, irgendwer versucht immer die neue sozusagen, das neue Grey's Anatomy zu schaffen.
Jetzt und ich finde es so interessant. The Pit, ne? Soll ja so toll sein, ich habe noch nichts gesehen bei Max.
Genau.
Ne?
Ja. Na, also irgendwie die neuen Ärzte-Serien sind sozusagen am Start von den Sender und Senderfamilien. Und dann fand ich so interessant, dass eigentlich, wie auch ich finde, genau wie ihr ja anscheinend auch findet, die beste und interessanteste Krankenhausserie aus Deutschland kam. Chapeau.
Kann passieren.
Ja.
Chapeau.
Ja, aber innerhalb, wenn wir jetzt nur über die deutsche Presse oder vielleicht auch das Publikum reden, man hat, ist ja immer in so einer Blase, aber ich... Meiner Meinung nach hat sie nicht so eine große Welle gemacht, wie sie es vielleicht verdient hätte, die Serie.
Das Problem ist ja immer auch, sorry, wenn ich das sage, aber Apple TV Plus.
Also,
ne, wir können natürlich sagen, dass es das neue HBO ist. Im Endeffekt ist es einfach ein krasses Distributionsproblem. Denn ich weiß nicht, wir kennen keine offiziellen Zahlen, aber nicht besonders viele Menschen haben Apple TV Plus oder haben es automatisch drin und wissen es gar nicht oder könnten es abonnieren und wissen auch das nicht. Und im Endeffekt eigentlich, wenn es nicht Ted Lasso ist oder auch Severance, was ja international sehr, sehr gut funktioniert hat und auch mehr Abrufe jetzt generiert hat als Ted Lasso, gehen die Serien ja komplett unter. Also du könntest ja auch 1000 Leute auf der Straße fragen, wer kennt The Studio?
Ja, das stimmt.
Also das ist, würde ich sagen, eher fast ein Senderproblem und das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, wenn die Serie, ich glaube, es ist ja auch eine Co-Produktion von ZDF. Ich hoffe, dass sie jetzt irgendwann im Second Window auch bei ZDF zu sehen sein wird. Dann, glaube ich, wird die nochmal eine ganz schöne Welle machen.
Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen. Das ist tatsächlich eine Co-Produktion. Und wenn sie mit ZDF läuft, ich weiß zwar nicht, die werden sie wahrscheinlich, wenn sie sie linear zeigen, um 23.50 Uhr oder 0.50 Uhr ausstrahlen. Aber in gut, Mediathek ist ja ein eigener, die Mediathek, die man nicht mehr eine Mediathek nennen darf, ist ja ein eigener Distributionskanal. Also da wird sie wahrscheinlich schon auch viele, viele Leute interessieren. Davon gehe ich mal aus. Ja, ach so, Hanna, eine Sache wollte ich noch sagen. Du als Berlinerin, du hast da mal so kurz nochmal drei Buchstaben reingeworfen. Dieses kranke Krankenhaus, was wir da sehen, was ist das dann im Original eigentlich? Also dieses Gebäude.
Genau, ich schaue hier lieber nochmal nach, nicht, dass ich da irgendwie Humbug erzählt habe. Doch, also, es gibt ein Sport- und Erholungszentrum, das ist nämlich das Kürzel, und das heißt SEZ. Und das ist witzigerweise auch bei mir um die Ecke, also auch, ja, Friedrichshain oben an der Landsberger. Und es ist, glaube ich, auch ein sehr, also traditionsreiches Gebäude, war in der DDR, glaube ich, auch so, also mit Wellenbad und Co. Es war so ein bisschen der Stolz, glaube ich, von damals, wo man irgendwie halt zur Erholung hinging. Ich habe da sehr viel Badminton drin gespielt. Also da sind auch so Badmintonhallen, wo, als ich nach Berlin zog, das sehr, sehr schön war. Und seit Jahren weiß man eigentlich nicht, was man mit diesem riesen Bau machen soll. Da war auch mal hier, zur Games Week war da das Amaze Festival, was sehr gut ist, das Independent Festival, da war ich auch drin. Ich glaube, Partys wurden da auch schon drin gefeiert. Also es ist wie so oft einfach ein riesiger Komplex, der halt so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wo man nie mit weiß, was man damit macht. Und dann las ich, dass da Crank gedreht wurde und war ganz überrascht. Also würde ich gerne eigentlich mich noch mal ein bisschen mehr mit den Dreharbeiten auseinandersetzen.
Es hat auf jeden Fall, ist auch ein Hauptdarsteller der Serie. Also für mich war dieses ganze Gebäude war so kaputt und so merkwürdig. Es hat mich so ein bisschen an den Raumfrachter, wie hieß er, Nostromo in dem ersten Alien-Film erinnert, wo man dachte, immer, okay, so kann man auch mal irgendwie ein Setting, was man sonst ganz anders kennt, nämlich eher klinisch aufgeräumt, sauber darstellen, irgendwie so kaputt und so als eigenen Charakter, der irgendwie da so mitschwingt als Handlungsort. Prima, aber kommen wir jetzt zu Hannas Platz 1, von dem ich ja annehme, dass es auch meiner ist, oder ich habe mich jetzt komplett getäuscht?
Ich habe ihn schon genannt.
Okay.
Severance, Staffel 2.
Oh nein, dann habe ich auch was anderes.
Das ist doch super, das ist doch für die Spannung perfekt.
Ja, dann haben wir wirklich 15 also, Serien hier im Portfolio.
Genau, ich habe Severance auf die 1 gepackt, der zweite Staffel, denn es gibt, glaube ich, kaum eine Serie in diesem Jahr, die mich so sehr zum Deep Dive angespornt hat, wie diese Apple TV Plus Serie. Auch Apple TV Plus, bei mir jetzt auch viel drin, haben wirklich einen sehr, sehr guten Run. Und ja, wie gesagt, zweite Staffel, wir mussten sehr lange warten, bis die zweite dann endlich kam. Ein, vielleicht ganz kurz nur ein wildes Konstrukt, wo eigentlich eine Welt besteht, also die unserer sehr ähnlich ist, wo halt Menschen sich teilen können und sozusagen mit dem geteilten Ich in der Arbeit sitzen und dann ein anderes Ich eigentlich haben, wenn sie nach Hause kommen. Und
grandiose Grundidee.
Finde ich auch. Ne? Ja. Es geht also um Innis und Outis und die Innis haben auch, die wissen nichts von den Menschen, der da draußen ist und die draußen wissen auch nicht, was die Innis da drin tun. Aber ist natürlich ganz spannend, wenn sie dann nach Hause kommen und realisieren, dass sie zum Beispiel irgendwie einen Kratzer haben oder so, ne? Wo man sich natürlich dann auch fragt, oh Gott, was treibt mein Inni da täglich bei der Arbeit? Mhm. Und mit dieser Grundprämisse wird ein so wahnsinnig spannende Geschichte erzählt, wo ich nie gedacht hätte, dass nach der ersten Staffel wir so weit und so deep in ein solches Lore gehen werden in der zweiten, dass ich wirklich nach jeder Folge ungefähr erstmal einen Deep Dive machen musste, Stills machen musste, mir die Bilder genau anschauen musste, wer da drauf ist, mir noch manche Zitate nochmal wiederholen musste. Ich musste YouTube Companion Videos gucken. Ich war völlig lost, weil es auch für mich fast ein Tick zu komplex irgendwann wurde, dass ich echt wirklich fast so ein bisschen wie meine Hausaufgaben machen musste, um die gesamte Freude, bis die sich entfaltet. Und das entfaltet sie auch. Also da ist eine Rückblicksfolge, die siebte Episode ist das jetzt in der neuen Staffel, die ist so wunderschön, hatte ich auch Tränen in den Augen. Und ein Finale, was auch einen so aus den Schuhen zieht, ich bin hin und weg. Severance Staffel 2, ich hätte nie gedacht, dass aus dieser Grundprämisse, die spannend ist, aber wo ich dachte, so viel kann das ja gar nicht hergeben, wir jetzt dort angelangt sind, wo wir sind am Ende der zweiten Staffel.
Also die erste Staffel war bei mir auch, glaube ich, auf der Jahresnummer 1 oder Nummer 2, weiß ich nicht mehr ganz genau.
Nee, sogar 1 war das.
1 war es bei mir, ne? Ich war auch, ich brauchte bei der...
Größte Fan der Welt.
Ja, du kannst ja gleich mal sagen, Jan, warum du nie, glaube ich, so ganz hundertprozentig da reingekommen bist. Also bei der zweiten Staffel, die fand ich etwas sperriger, da reinzukommen, muss ich sagen. Und sie ist deswegen bei mir jetzt nicht in der Top 5 gewesen, weil sie mir teilweise fast ein bisschen zu abgefahren war. Aber ich gebe dir recht, Hanna, es ist eine grandiose Serie. Es ist vor allem eine ganz eigene Serienwelt, die, also es gibt ja ganz selten, erleben wir mal, dass jemand was ganz Neues macht. Und ich finde, die Macher von Severance, denen ist das wirklich gelungen, eine ganz neuartige Geschichte und eine ganz neuartige Welt zu erzählen. Und das war mir teilweise in der zweiten Staffel ein bisschen zu abgedreht, zu ambitioniert. Und ich glaube, die Kritiken waren ja dann auch so, ne, dass manchen Leuten war es ein bisschen, haben gesagt, die erreicht die Qualität der ersten Staffel nicht. Aber es ist ja schön, dass hier auch mal jemand spricht, der da ganz anderer Meinung ist. Du fandst sie auf einem Level, Staffel 1 und 2?
Ich fand jetzt habe ich mir so viel Gedanken über Severance gemacht und gar nicht mir diese Frage gestellt. Mhm. Ich finde, sie ist anders. Also ich finde, die erste ist auf jeden Fall noch ein Tick überschaubarer, würde ich sagen. Ja, sie ist extrem komplex, die zweite. Ich muss auch gestehen, dass ich anfangs ein bisschen Probleme hatte, wieder reinzukommen, weil ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt wirklich mich extrem konzentrieren, um hier alles mitzukriegen. Sorry. Jetzt, wo ich über die zweite nachdenke und wie gesagt, dieses Lore, was da aufgebaut wird und die Reichweite, die die Geschichte nimmt, und wir gehen ja auch noch in ganz andere Orte zum Beispiel, fand ich die zweite fast besser. Ja, die hat mich irgendwie noch mehr abgeholt. Ich fand auch zum Beispiel in der ersten Staffel die ersten paar Episoden auch schwierig reinzukommen. Also ich weiß, ich glaube, bis zur Folge 4 oder so war ich noch nicht so ganz hooked. Und dann kam es erst. Und jetzt bei der zweiten, wie gesagt, also da, ich finde, es ist auch so wahnsinnig schön gedreht.
Ja.
Also ich finde, die Kamera ist so wahnsinnig schön. Es sieht einfach auch so wahnsinnig slick und gut aus und nicht so typisch Apple TV slick, sondern irgendwie so anders durch das Design auch und durch die Farben. Also man muss ja auch, in jeder Szene muss man ja darauf achten, ist es jetzt blau oder grün oder rot? Also die Farbschemata von Severance sind ja auch ganz besonders wichtig für die Geschichte. Und ich ertappe mich, dass ich da irgendwie all in bin gerade. Ja, um deine Frage zu beantworten, ich finde die zweite besser.
Mhm. Jan, du bist nie also so ein ganz großer Fan gewesen, ne? Du bist,
Ich war nie so ein ganz großer Fan. Ich konnte vieles von dem, was Hannah eben auch gerade gesagt hat, also diese ganze Bildsprache, also auch die Bildtonschere, die halt sehr, 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 sehr geschlossen ist, das konnte ich immer total wertschätzen. Ich habe aber, glaube ich, noch nie eine Serie gesehen, die bei mir so stimmungsabhängig war wie diese. Also eigentlich sowas wie, weiß ich nicht, so wie Torture Porn oder sowas. Das sind so etwas, wo du echt in der richtigen Stimmung sein musst, um das vertragen zu können, weil es so verstiegen ist und so kompliziert und dir so viel abverlangt, dass ich das nicht in jeder, also noch nicht mal nicht in jeder, sondern nur in ganz bestimmten Stimmungslagen ertragen konnte. Aber wenn es gepasst hat, habe ich immer gemerkt, was da drin steckt und was das für ein kreativer Kosmos ist, der da aufgemacht wird. Und auch immer wieder sagen muss, dass es halt, wer das gemacht hat, also es ist ja auch nicht irgendwie, das ist halt von einem Komiker kreiert worden, die erste Staffel. Ich weiß gar nicht, wie es bei der letzten zweiten
ist. Ben Stiller ist Regisseur, aber er ist nicht der Autor, glaube ich.
Nein, aber beim, also kreiert hat er, aber bei der zweiten auch, oder?
Ja, ja.
Ich meine, er hat sich auch genau, wie Erik sagt, er ist, glaube ich, er ist noch Executive Producer, aber ich glaube, er hat jetzt auch mit der Story nicht mehr so viel am Hut, wenn überhaupt.
Okay, also alles
ist,
klar.
Ich habe den Namen jetzt vergessen, der andere Typ, der da, glaube ich, wirklich für die Story verantwortlich ist.
Ja, das ist ein Typ, der vorher auch nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Er hat halt einfach sich eine sehr gute Geschichte ausgedacht.
Nee, es ist eine tolle, es ist ein hochkreatives, sehr originelles, sehr, sehr einvernehmendes Format, aber es gibt halt auch einfach richtig geile Sachen, die kommen bei mir nicht so wirklich an. Also die finden keinen Zugang zu mir und das hat dann weniger mit dem Format als mit mir zu tun, nehme ich mal an.
Das ist doch ein wunderbarer Übergang zu meiner Nummer 1, von der ich eigentlich dachte, dass wir sie alle auf Nummer 1 hätten, weil die ist auch eigentlich als Format sehr, sehr sperrig und trotzdem hat sie eine Riesenwelle gemacht. Das ist natürlich... bei Netflix am 13. März gestartet, 4 Folgen, 50 bis 60 Minuten, Adolescence. Jetzt bin ich doch sehr erstaunt, weil die meisten Leute doch sagen, die beste Serie des Jahres, dass sie von euch niemand in den Top 5 hatte.
Ah ja, habe ich einfach vergessen, weil ich nicht drüber geschrieben hatte, habe ich sie, glaube ich, einfach vergessen. Du hast recht, ist auf jeden Fall ein Top 5 Modell.
Du, Hannah, warst nicht so ein großer Fan von Adolescence, oder?
Doch, also ich habe sie gesehen. Ich habe auch über sie nachgedacht. Also ich hatte überlegt, ob ich sie mitbringe. Ich hatte gar nicht so große Lust, darüber zu reden. Und es gibt auch so 2-3 Punkte, die ich, wenn du dein Plädoyer beendet hast, dagegen werfen werde. Mal schauen, was passiert.
Gut, also für die ganz wenigen Leute, die sich mit Serien beschäftigen und die Adolescence bei Netflix noch nicht gesehen haben, also es ist wirklich eine Miniserie. Es geht um ich glaube, 13, 14-jährigen Jungen, der in der ersten Folge verhaftet wird aus so einem kleinbürgerlichen Elternhaus irgendwo in Nordengland. Und ja, er wird zur Polizei, er wird also eingesperrt. Es geht um einen Todesfall. Ein Mädchen soll ums Leben gekommen sein und er wird da offensichtlich verdächtigt. Und wir verfolgen über diese 4 Episoden praktisch jedes Mal einen anderen Zeitpunkt, in dem wir in diesen Fall, in diesen Kriminalfall, um den es geht, eintauchen. Also Folge 1 ist diese Verhaftung. Folge 2 sind Nachforschungen von 2 Detectives, die den Fall untersuchen an einer Schule. Folge 3 ist ein Verhör oder ist eine Sitzung einer Psychologin mit diesem Jungen, der noch Untersuchungshaft sitzt. Und Folge 4 ist ein Jahr später, glaube ich, oder anderthalb Jahre später in der Familie des Jungen, wie die Ereignisse verarbeitet haben. Man muss dazu sagen, alle 4 Folgen sind One-Shots, also sind nur in einer Kameraeinstellung gedreht. Also es ist praktisch wie ein Theaterstück, die haben das durchgedreht sozusagen. Das Drehbuch ist von Jack Thorne und dem bekannten Schauspieler Stephen Graham, der auch den Vater des Jungen spielt. Und Regie führt Philip Barantini und die Serie ist für 13 Emmys nominiert, habe ich gesehen, ja, auch unter anderem deswegen, was, glaube ich, fast jeder Nebendarsteller, der da irgendwie auftaucht, eine Nominierung bekommen hat. Und jetzt, Hanna, du, warum fandst du Adolescence nicht herausragend, wie fast alle anderen Leute, mit denen man so gesprochen hat eigentlich?
Nein, versteht mich nicht falsch. Ich fand es wirklich herausragend. Also es war herausragend gemacht, es war herausragend gespielt. Da stimmte alles, mehr oder weniger. Ich sträube mich immer so ein bisschen einfach den Obvious Pick mitzunehmen, wobei man natürlich auch sagen kann, ist nicht Severance und Studio, sind das nicht auch Obvious Picks? Aber ich dachte mir, dass bestimmt einer von euch Adolescence mitbringt. Deswegen, also verzeiht. Ich finde es eigentlich immer schön, über Dinge auch zu reden, die dann vielleicht eher überraschend sind. Nee, also wirklich eine fantastische Serie. Zwei Sachen, die ich mich einfach nur gefragt habe nach dem Erfolg auch von der Serie. Zum einen finde ich mit Abstand die dritte Episode die beste.
Mhm.
Das Kammerspiel zwischen...
Mit der Psychologin, ja.
Das finde ich ist wirklich also eine unfassbare Episode, die ich sogar... Ich finde es ja auch immer schön, was sind die fünf besten Episoden des Jahres, ne? Also ich glaube, da wäre die auf jeden Fall mit dabei. Und was ich ein bisschen schade fand im Nachhinein, da hatte mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Sie fragte mich am Ende des Schauens, was haben wir eigentlich über das Opfer erfahren?
Hm.
Nichts. Wirklich nichts.
Das ist ja immer der Punkt. Nee,
nein, es ist ein Platzhalter.
Nichts.
Naja, doch, ein bisschen, dass sie ihn, also sie, es wird ja so ein bisschen die Geschichte konstruiert, dass sie ihn durch ihre Abneigung getriggert haben könnte zu dieser Tat. Also sie tritt ja auf an einigen Stellen,
genau,
wenn ich das richtig ist, in Erinnerung
und
habe.
Und wir sehen noch ein bisschen Videomaterial und sowas, aber de facto erfahren wir eigentlich nichts über sie.
Ja,
und sie spielt keine Rolle. Also, sie ist auch wirklich obsolet. Und die Serie schafft es auch, dass du als Zuschauer dir überhaupt keine Gedanken machst um sie. Was ich schon bitter finde.
Ja, ich könnte mir aber glatt vorstellen, dass das insofern Kalkül war, weil sie dieser Manosphäre, um die das ja auch geht, also so diese Incel-Community und diese ganze toxische Männlichkeit, dass man die für sich stehen lassen wollte, dass es nämlich überhaupt, es gibt nicht den geringsten Grund dafür, das zu machen, was in dieser Manosphäre passiert. Es gibt keine logischen Gründe, es gibt keine emotionalen Gründe, das ist eine komplett verselbstständigte Aktionismusebene, auf der sie sich bewegt, und wenn man diesem Mädchen, das ermordet worden ist, von ihm Persönlichkeit gegeben hätte, dann hätte das sofort wieder in diese Richtung gedeutet werden können, so, ach, die hat ja Minirock angehabt oder sowas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so diese Gedankenebene dabei war.
Hat sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie trägt eine lange Hose auf dem Videomaterial.
Nein, das meine ich nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist nur, dass ich glaube, also ich gebe dir recht, ne, das ist ja auch sozusagen das Ziel, was die Serie verfolgt. Ich finde es halt nur so krass, dass du wahrscheinlich die Zuschauer dann fragen könntest. Und sie das aber vielleicht nicht genau wissen, was eigentlich die Kritik daran ist. Oder dass deswegen auch vielleicht das Opfer überhaupt nicht bedacht wird. Und das finde ich halt so bitter. Ich frage mich sozusagen, ich verstehe die Intention, aber wird die Intention, kommt die wirklich an bei jedem?
Ja, genau. Also das ist das Risiko dabei. Wenn du so eine Metaebene einspinnst, die nicht automatisch erkennbar ist, dann kann das nach hinten losgehen. Und vielleicht bin ich der Einzige, der das darin gelesen hat. Aber es war nur so eine Suche nach einer Erklärung. Vielleicht haben sie es so gewollt. Vielleicht wollten sie dieser Person exakt deswegen kein Gesicht geben, weil es hier um was völlig anderes geht.
Ja, aber ist das nicht der typische Vorwurf, den man immer wieder bei solchen Crime-Geschichten hat? Also das Opfer praktisch, oder dass die Opfer, dass diese Perspektive praktisch fast nie erzählt wird. Es gibt ein paar wenige Sachen, wo mir es positiv aufgefallen ist. Das sind auch teilweise einfach nur Tatorte oder sowas gewesen, die ja auch immer ein bisschen teilweise unterschätzt werden. Da gibt es auch sehr, sehr gute einzelne Fernsehstücke. Aber keine Ahnung, ich habe mich jetzt gerade mit der Amanda Knox-Serie beschäftigt, und da gab es ja auch schon etliche Verfilmungen, da wird das auch immer wieder gesagt, und ich glaube, weiß gar nicht, wie oft ich dieses Argument schon gelesen habe, und es wird ja dadurch auch nicht unwahrer, dass man in Kriminalgeschichten immer sehr wenig über die Opfer erfährt. Also, aber gut, trotzdem kann man das bei der Serie sagen. Man muss natürlich einfach auch sagen, was ich unglaublich finde, ist, was diese Serie für eine große Welle gemacht hat, weil sie ist ja wirklich sperrig zu sehen, also auch mit diesem nordenglischen Dialekt, mit diesem One-Shot, mit dieser, mit diesen Beschränkungen, die du natürlich auch hast in dem Pacing, wegen dieser einen Kamera, dieser schnittlosen Geschichte und so. Und also mich hat es schon überrascht, wie viele Leute das, oder es hat ja fast alle Leute fasziniert. Und das ist auch eine schöne Geschichte, deswegen Adolescence, weil man irgendwie dann doch am Ende sagen kann, Qualität oder wirklich herausragende Qualität setzt sich durch und die erreicht die Leute, auch wenn das Genre und die Machart ein bisschen sperrig ist.
Ja, was ich halt so. Was ich halt so krass finde, genau das, was du sagst, ist, dass ja Adolescence hatte niemand auf dem Schirm. Und dann kam es raus und dann schafft es wirklich ein Netflix, diese vier Folgen nach Wednesday zur zweiterfolgreichsten englischsprachigen Serie von Netflix zu machen. Das ist unfassbar. Diese Serie. Also sie hat mehr Views als Stranger Things Staffel 4.
Krass.
Ne? Also jetzt, ich bin hier, ich weiß nicht aus welchem, wann, von was das Datum ist, aber ich bin auf bei Netflix.com bin ich, ne, hier, /top 10 most popular TV. Und das finde ich halt unfassbar, dass das Netflix immer wieder schafft, eigentlich jedes Jahr, sei es irgendwie hier einen Baby Reindeer Baby oder sowas, Reindeer, weißt du, da kommt immer irgendeine Serie, meist irgendwie aus dem britischen Raum, die einfach einen solchen Einschlag macht. Und ich finde, das ist extrem außergewöhnlich.
Hängt vielleicht aber auch mit der Menge der Produktion zusammen. Ne? Also ich meine, wir könnten ja in diese Reihe fast noch Squid Game Staffel 1 irgendwie mit reinpacken, wo man dachte, da hatte auch niemand auf dem Zettel so eine obskure Serie aus Korea auch noch, dass ja auf jeden Fall alle Leute die sehen wollen oder Baby Reindeer, okay, die war britisch, aber das war halt auch absolut unlikely, dass das so ein Hit wird. Aber die produzieren natürlich auch einfach mit großem Abstand wahrscheinlich am meisten Netflix und dann ist dann vielleicht einfach dann immer mal was dabei, was künstlerisch so stark ist, dass es sich einfach durchsetzt.
Ja, und wie schön ist das? Und wie du sagst, ich meine, da waren jetzt ja auch nicht so super bekannte Schauspieler oder sowas mit bei.
Ja. Ja, interessant, dass keiner von euch, du hattest es einfach vergessen, Jan, ne? Oder? Weil du warst ja auch sehr begeistert.
Ich habe es einfach vergessen, ich bin so zerstreuter Professor manchmal. Genau.
Ja, können wir vielleicht ganz zum Ende nochmal auf unsere Listen gucken, was war denn noch in eurem erweiterten Bereich, nicht, dass wir da jetzt noch lange drüber diskutieren, aber was war noch so in deiner Top 10, Hanna, was wir gar nicht genannt haben heute?
Ich kann gerade meine Liste noch nicht öffnen, die ist im Handy. Ich versuche sie gerade zu rekonstruieren. Frag erstmal Jan, bitte.
Sorry. Jan, was war bei dir noch auf der Liste, was vielleicht, was ist jetzt, worüber wir nicht gesprochen haben?
Ich musste ja schon eins vorziehen, weil ich so verpeilt bin. Deswegen, das wären ja die Spuren gewesen. Ich hätte da tatsächlich auch noch Marzia Mon Amour drauf gehabt, wegen der Füße. Ich stehe einfach total auf Füße. Und ansonsten habe ich dabei nichts stehen.
Okay.
Ich habe mich fokussiert. Erik?
Ja, also ich muss mal sagen, viele Sachen, die ihr genannt habt, waren jetzt tatsächlich auch noch in meiner erweiterten Liste. Ich fand es interessant, dass keiner hat über White Lotus 3 gesprochen. Hat mir ja auch wieder ganz gut gefallen, aber habe ich jetzt mal weggelassen. Ansonsten.
Ja, aber ganz kurz, ich finde auch, also deswegen hätte ich auch sowas wie Severance 2, ich sträube mich generell dagegen, zweite, dritte, vierte, fünfte Staffeln auch so als Juror zu berücksichtigen, weil ich finde, dass sie, wenn sie gut sind, haben sie eine ikonische erste Staffel gebracht und danach ist es dann halt schon eine Fortsetzung. Ich finde, dass bei solchen Ranglisten haben Erstlingswerke, finde ich,
oft. Also man muss natürlich auch nochmal über Andor sprechen. Andor ist einfach die Serie, die am fantastischsten aussieht, die es halt schafft, Welten zu erschaffen, die absolut faszinierend sind, auch durch dieses Production Design. Und ich habe noch eine Serie auf meiner Liste, über die wir nicht gesprochen haben, das war die Serie Dying for Sex bei Disney. Ja, die fand ich ja auch, die hat mich sehr, sehr angerührt, fand ich am Anfang recht albern und die hat mich ziemlich, ziemlich reingezogen dann gegen Ende. Die fand ich auch sehr ungewöhnlich, auch in dem Sinne, dass es eine Serie ist, über die ich dann noch viel nachgedacht habe oder die mich so oft noch so erwischt hat im Nachhinein. So, Hanna, jetzt du mit deinen Last Mentions sozusagen.
Genau, also ich sehe hier auch Crank, wie gesagt, hatte ich drauf. Andor Staffel 2, gebe ich dir absolut recht. Auch finde ich, wird oft so abgetan als irgendwie Star Wars, aber ist ein bisschen mehr als das. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich mochte komischerweise auch sehr, obwohl das auch so eine Mafia-Geschichte ist, Mobland. Mhm. fand ich überraschend oder hat mir überraschend viel Spaß gemacht, sage ich mal so. Ist es jetzt wirklich eine Top-5-Kandidat? Ne? In dem Falle bei mir jetzt nicht. Aber war ich doch überrascht, wie gut es mir gefallen hat und wie unterhaltend ich es fand. Und auch teilweise ungewöhnlich, weil ich jetzt nicht so die große Mafia-Schauerin bin. Und ich mochte komischerweise auch sehr On Call. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut habt.
Nee, ich habe es nicht gesehen. Habe ich nicht. Das ist an mir vorbeigelaufen.
Ist auch eine, ich glaube, es war eine Prime-Videoserie sogar mit so Polizisten in L.A. war es, glaube ich, oder? Ist auch schon ein bisschen her. Mhm. Ich meine, es war L.A. Ich hoffe, es ist L.A. Und sehr kurze Folgen, ganz ungewöhnlich. Ich glaube, es sind auch nur 8 Folgen, 30 oder so. Es geht ratzifatzi. Ich mag aber komischerweise so Cop. Natürlich auch immer die Frage, ne, wie sind die Paarungen gebaut? Jemand fängt neu an, kommt mit einer älteren Person zusammen, also die schon länger Cop ist. Und im Endeffekt mochte ich On Call sehr gerne und freue mich auch, wenn es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob eine zweite Staffel bestellt ist, aber ich fand es ungewöhnlich. Gerade wenn du sagst, du willst nur erste Staffeln hören, Jan.
Nee, nein, ich bin bei den Best-Offs, also wenn ich so im Best-Off-Modus ticke, dann
möchte ich lieber Erstlingswerk. Nee, es wurde nicht verlängert, trotz positiver Resonanz. Anscheinend nicht, schade. Oh, ich bin ganz enttäuscht am Ende. Sorry.
Ja, wir können nichts dazu sagen, wir haben es nicht gesehen und Mobland haben wir, glaube ich, auch beide nicht gesehen, Jan, oder? Also ich habe es
zumindest nicht schon gesehen, aber ich habe es nicht, wir haben es nicht besprochen hier.
Ja, okay. Ja, das war dann doch irgendwie sehr viel größer, diese Folge, als ich dachte, weil wir wirklich, glaube ich, jetzt ein komplett unterschiedliche Top 5 hatten. Ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr, Hanna, dass du deine wunderbaren Beobachtungen und deine große Serienexpertise hier eingebracht hast und ja, vielleicht mal demnächst mal wieder zusammen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. War wirklich sehr, sehr schön. Auch sorry für die leicht technischen Probleme, die ich da mitgebracht habe, aber es war wirklich echt eine wahre Freude, auch mit euch über eure 10 Serien zu sprechen, die eure Tops waren. Und ich werde auf jeden Fall was mitnehmen, was ich jetzt für meine Hausaufgaben noch schauen muss.
Dito, vielen Dank dir. Ja, auch eine noch, der Fernsehpodcast kommt zurück am Freitag, dem 29. August, dann wieder mit ja, spannenden neuen Serien und anderen Formaten, über die wir sprechen. Und ihr kennt das Spiel, wir bitten euch darum, diesen Podcast zu abonnieren. Dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten bitten wir euch auch wie immer darum, kommentiert, bewertet uns. Dort, wo ihr uns hört, das ist wichtig für die Zukunft dieses schönen kleinen Podcastes und je mehr Kommentare bei Spotify, Apple Podcast und so weiter stehen, desto leichter findet man uns und werden Menschen auf uns aufmerksam. Ihr könnt uns auch über Facebook, YouTube, Instagram folgen. Wir freuen uns über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns ganz analog im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlt. Wo kann man dich noch hören, Hanna? Also ich glaube, Serienjunkies macht ihr regelmäßig Podcasts und ihr machst auch noch einen sehr ambitionierten, von den Inhalten her, wie ich finde, was ich bis jetzt gehört habe, Business-Podcast seit neuestem.
Genau, ich mache mit der Kollegin Andrea Zuska, auch gemeinsam mit DWDL, einen Business-Podcast, der da Industry heißt, der Streaming-Podcast. Also wer da mal reinhören will, wir haben gerade ein Special aufgenommen. Ich glaube, morgen geht die Folge auch raus zu den aktuellen Netflix-Zahlen und RTL-Zahlen und Disney-Zahlen. Also ja, es ist wirklich ein Business-Podcast, aber wir versuchen natürlich da auch die Zahlen immer so ein bisschen amüsant und spaßig rüberzubringen. Also hört gerne mal rein, Industry. Danke dir.
Toller Podcast auf jeden Fall. Und man muss auch immer wieder DWDL lobpreisen. Ein ganz tolles Portal.
Total.
Für das auch Jan Freitag schreibt.
Ach Quatsch, das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Ich bin hier der Einzige, der nichts mit diesem Branchenportal zu tun hat. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und habt einen schönen Restsommer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke. Ciao. Ciao. Danke, Hanna.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.